weißen Rad.
John Meisendraht.
Mit
Fanny Weisenrad.
Und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Weisenrad.
Und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Weisenrad.
Und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
So, hallo liebe ZuhörerInnen da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht Magdalena Meisendraht und natürlich, Sie haben es erraten, Sie hören wieder Meisendraht und Meisendraht, das Magazin für Eigenart, Literatur und Worte. Normalerweise an meiner Seite moderiert Herrn Hartmut Kevin Eisenbart. Der hat sich allerdings wieder mal kurzfristig und komplett kaltschnäuzig bei mir abgemeldet, sodass wir heute ohne ihn zurechtkommen müssen. Er hat mir allerdings auf dem File-Server, wie wir das hier bei Radio Z nennen, eine lustige Sammlung an kleinen Audio-Schnipseln zurückgelassen, die solle ich spielen. Als Rubrik hieß es. Und so haben wir ihn doch noch irgendwie in der Sendung, aber halt nicht ganz. Unser Thema heute lautet, ich lasse es gleich ganz nonchalant aus dem Sack heraus, das Thema lautet Mega. Und wir hören als erstes gleich mal einen kleinen Eisenbart-Schnipsel, die werde ich dann so über die Sendung verteilen und dann erzähle ich Ihnen ein bisschen was zu dem Thema.
Also ich freue mich sehr, dass ich hier, obwohl ich auf einem Kongress bin, einem wichtigen, dass ich hier trotzdem eine Rubrik machen darf. Und die Rubrik heißt Wörter mit Mega. Und was der Professor Eisenbart darüber zu wissen glaubt, ist natürlich eine enzyklopädische Sache, ein Projekt, das ich über viele Jahre hinweg schon vorbereitet habe. Deswegen, wenn es zu gut vorbereitet ist, dann bitte ich um Verständnis. So, erste Ausgabe, sag mal, erste Rubrik. Mega, ich fange mal an mit, also Mega ist ja griechisch, heißt groß oder so, oder riesig. Das erste Wort, das mir einfällt natürlich, vor allem wenn ich an Frau Meisendraht denke, Megalomanie, das ist der Größenwahn, also von Mega von Mega, also groß, und Manie von Mania, auch griechisch. Kennt man zum Beispiel von der Kaisermania, die jedes Jahr in Dresden ist, am Elbufer. Da ist immer Roland Kaiser 4 Abende nacheinander ausverkauft. Kaisermania, unglaublich, was der Mann. Naja, gut, Mania heißt auf jeden Fall Wut oder so. Also das ist, also Megalomanie, der Größenwahn ist zum Beispiel, wenn wir kennen es alle. Man kennt so jemanden, der nicht besonders, sagen wir, ihr Chef zum Beispiel oder Chefin, muss man jetzt zusagen, ne? Da fragt man sich schon, warum kann der Herr sich alles erlauben und warum fährt die mit einem Rollswagen herum und denkt, er oder sie sei es. Das ist die Megalomanie. Also wenn man quasi glaubt, dass man sich das alles erlauben kann. Zum Beispiel, also berühmte Größenwahnsinnige, sag ich jetzt mal, also der da immer einfällt, ist zum Beispiel Napoleon Bonaparte oder aber auch andere, zum Beispiel Hitler war größenwahnsinnig oder sagen wir mal Der Sonnenkönig, ne? Sonnenkönig Söder zum Beispiel, der immer gesagt hat, naja, das, was der kann, Seehofer zum Beispiel, das kann ich schon lang. Und jetzt sieht man mal, ne? Das ist Megalomanie.
Sie sind hier richtig übrigens. Hier ist Radio Z, der Sender. Und hier ist Meisendraht und Meisendraht, das Magazin für Eigenart. Eine Literatursendung unter vielen, aber doch eine denkwürdige, denn nur hier gibt es abgepackt und frisch eingetütet die Literatur aus der Region und auch überregional. Wir haben in den letzten Jahren, möchte ich sagen, eine kleine Kaspress-Knödel-Connection aufgebaut. Hinein ins wunderschöne, bergige, kleine, beschauliche Land Österreich hinein, das ja quasi ein Modellland ist, in dem getestet wird, was man in Deutschland nicht machen will. Und
Red Bull zum Beispiel.
Ja, was? Jetzt warten Sie doch. Entschuldigen Sie. Sie sind doch noch gar nicht dran.
Also ich dachte, das ist kurz eine wichtige Randinformation, aber wir können das später gerne noch ausführen.
Also viele HörerInnen kennen die Stimme vielleicht, aber sie täuschen sich. Wir hatten eine Dame vor vielen Monaten zu Gast, die sich da Frau Gitti Falco Gitti schimpfte und auch immer noch schimpft. Und diese hat eine ähnliche Stimme wie die zugeschaltene Person aus Österreich, die ich heute hier etwas anteasernd schon sich ankündigt mit einem unerhörten Einwurf. Aber bis wir zu ihr kommen, unserer Gästin, möchte ich erstmal kurz uns ans Thema heranführen. Unser Thema heute ist mega. Und das ist nicht nur als Adjektiv zu verstehen, sondern auch als Präfix, nicht wahr? Also Sie kennen das vielleicht, ich habe nachgeschaut, also mega als Präfix bedeutet eigentlich immer 1 Million. Und das passt auch, denn es ist die 1 millionste Sendung von Eisenbahn und Meißendraht. Und jetzt begrüße ich meine Co-Moderation, die sich freundlicherweise bereit erklärt hat, für Herrn Eisenbart einzuspringen. Hallo Frau, ach jetzt habe ich Ihren Namen. Können Sie sich vielleicht selber kurz vorstellen, damit das klar ist?
Ja, mein Name ist, erstmal danke für die Einladung, gell. Also es freut mich wirklich sehr, dass ich da sprechen darf, zu dem Thema auch. Mein Name ist Fanny Weisenrath.
Fanny Weisenrath.
Genau.
Ja, das fügt sich ja ganz gut an. Das fügt sich ja in die Sendung ganz gut ein. Ja, was für ein Zufall, dass Sie so heißen. Das ist ja fast schon, also ich habe ja gehört, Sie haben auch Expertise mitgebracht, so ein bisschen zum Thema Mega. Es soll ja auch über Selbstüberschätzung gehen. Und da sind Sie natürlich gut drin.
Ja, das ist halt meine Oma, die war ja eben schon zu Gast und die hat dann gesehen, da ist das Thema Mega und dann hat sie mich angerufen und gesagt, du, die suchen nach einer Moderation und du sagst doch immer so oft Mega und das müsste doch eigentlich reichen als Expertise. Genau, das war sie vielleicht ein bisschen shady, wie man heute sagt, aber...
Ja, Sie sind auch Jugendsprache-Expertin.
Genau.
Sie können zum Beispiel Dinge erklären wie Icky. Was heißt Icky?
Ja, so wenn's zwickt, würden wir sagen. Wenn was so unangenehm ist. Wenn's die so im Nacken meistens. Genau.
Oder, was habe ich noch hier auf meiner... Slay, was heißt Slay?
Ja, wenn man quasi, wenn was so beeindruckend ist, dass man sich direkt eine offene Wunde, so eine Schneidwunde zuführt.
Oder Ritz. Was ist Ritz?
Ja, das ist ganz ähnlich. Das ist eigentlich aus derselben Herkunft, nicht? Das ist eben Ritz.
Ja. Aber damit ist nicht das Hotel gemeint. Wenn Jugendliche auf der Straße sagen, Frau Meisendraht, letztens an der Bushaltestelle, Frau Meisendraht, ich kenne Sie aus dem Radio her, Sie haben Ritz. Und dann dachte ich erst, ja, denken die jetzt, ich habe eine Hotelkette oder so etwas, aber nein. Es ging wohl darum, dass ich da im Game sozusagen drin bin, sozusagen im Spiel.
Ach so.
Ja.
Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Sehen Sie da manche so Wissenslücken habe ich natürlich auch nichts, also das gehört dazu.
Und in diesen Reigen der Jugendworte reiht sich natürlich ganz klar das Wort mega ein. Es ist Trend, es ist Hype, könnte man fast sagen.
Ganz frisch in der Generation Z jetzt.
Und da auch uns gerne vorgeworfen wird, wir seien etwas verknöchert, nicht wahr? Gerade Herr Eisenbart kriegt das oft als Postkarte zugeschickt. So, Herr Eisenbart, das ist ja eigentlich ganz nett, aber Sie sind verknöchert. Ich war gestern auf der Geburtstagsparty von unserem Autoren Herrn Bakowski. Da kam eine Bekannte von ihm herein und hat mir einfach gesagt, sie findet die Sendung nicht gut. Und dann habe ich gefragt, wieso? Und hat sie gemeint, ja, naja, sie sind zu verknöchert, sie sind zu alt, sie sind nicht an der jungen Generation dran. Und dann trifft sich das ja trefflich, dass wir mit ihnen eine so junge Großstadtperson hinein in die Sendung bekommen, die uns mit dem Thema Mega auch ein bisschen, dass wir das nicht zu verkopft angehen, die Sache. Bevor wir jetzt reden, ich würde gerne den ersten Textbeitrag gerne gleich mal abfeuern. Wir haben einen dick gepackten Sack voll großer Texte, die sich in ihrer Kleinheit auch manchmal verlieren. Zunächst, der erste Text soll sein ein kleines Gedicht von unserem Dichter Fürst aus dem Ruhrpott, Harald Kappel. Ich möchte den Titel Mega Hoffnung hier hineinwerfen. Bei dem geht's auch um etwas Großes. Aber hören Sie selbst und lassen Sie es einmal einwirken und dann sind wir gleich zurück. Harald Kappel, Mega Hoffnung, gelesen von Verena Schmidt. Bitteschön.
Am großen schwarzen Flügel. Ein kranker Junge. Hörner im Gesicht. Blass von Lebertran und Ratschlägen. Er hört Trommeln schlagen. Ein schwebendes Konzert im ächzenden Dunkel. Ein phonografisches Gespiel. Auf der Fieberstirn treibende Wolken. Ein Schwall von Hilferufen. Ein Verband am blutigen Auge. Links. Die Zunge balsamiert, so still seit Beginn der Zeit. Rechts. Ohne Blick ein konkaves Brillenglas. Ein sonderbares Instrument. Es schallt. Schritte. Ein Mann. Oder eine Frau, weiden sich aus. Entsetzlicher Applaus brandet, die Trommeln sabbern. Der Junge spielt blind den schwarzen Flügel. Mitten im Stück entzündet die Haut. Sie juckt und nässt, das Elfenbein zerblutet. Aber der Junge spielt blind eine epileptische Melodie. Schön. Das muss man ihm lassen. Sehr schön. Und hofft auf einen Traum.
Frau Fanny, hallo, sind Sie noch da?
Ja, ja.
Ich kann Sie ja gar nicht sehen, Sie sind ja nur zugeschaltet.
Freilich, ja, ich bin Brett und Tier.
Man munkelt, das wurde mir so hinein, dass Sie ja auch mit Herrn Falco selbst irgendwie auch verwandt sind. Was hat es damit aus sich? Erzählen Sie kurz, dann können wir kurz in die Megalomanie auch einsteigen.
Ja, vielleicht. Ich darf mich ja eigentlich dazu nicht äußern, nicht, weil eben dadurch, dass das so mega groß ist, da gibt es natürlich einen Haufen Leute, die das dann wissen wollen, wie da die Verbandelungen sind. Und dann kann das schon mal gefährlich werden, aber unter uns kann ich es Ihnen ja vielleicht sagen und das verraten.
Ja, ich schneide es dann auch raus. Keine Sorge, ich will es ja nur persönlich wissen.
Es ist auf jeden Fall genau mein Papa, der Falco. Und dass ich aber so einen coolen, also ich finde ja Falco, so heißen schon genug Leute, so heißt schon meine Oma. Und aber weißen Draht finde ich super. Ich finde auch cool irgendwie, dass dann eben, wie ist das gegangen? Er hat dann eigentlich auch den Namen meiner Mutter angenommen. Genau. Und dann heiße ich jetzt eben auch so. Weißen Draht, genau. Das war dann auch leichter, dann unterzutauchen, nicht so den Tod vorzutäuschen.
Haben Sie von Ihrem Vater viel mitbekommen so? Sehen Sie sich manchmal so Videos an wie Mutter, der Mann mit dem Koks ist da und denken sich, ja, das bin ich oder sowas? Gibt es solche Momente als...
Nein, eigentlich seit der Heirat und seit der Namensänderung ist das eigentlich, also er ist natürlich eben untergetaucht, aber wir sehen uns dann manchmal so zu Ostern.
Er lebt noch? Ja, das ist.
Und eigentlich so, oder zu Weihnachten auch, das ist natürlich das größere Fest, dann ist es ein bisschen schade, dass keine weißen Weihnachten, dann geht das ein bisschen verloren, nicht der Spirit, aber...
Wie ist die Wohnsituation so von Herrn Falco?
Ma, das weiß ich gar nicht so genau, der kommt dann immer zu Besuch halt.
Ach so.
Eben, ich glaube, dass der auch so ein bisschen eben noch vorsichtig, noch immer...
Aber er braucht sich doch eigentlich nicht schämen.
Eben, wenn man so mega groß war mal irgendwann, das ebbt ja nicht einfach ab. Da muss man schon, ja, auch die Größe der Welt hat auch mit Nutzen wissen, dass man da eben seine Ruhe hat, nicht?
Das ist ja sehr spannend. Vor allen Dingen, es ist ja auch ein beispielhafte Story, Falco, nicht wahr? Aus dem... sage ich mal, der doch verträumten Alpenländchen aus der Alpenlände zu einem Weltstar, muss man ja sagen. Und Sie wissen ja, Rock Me Amadeus, nicht wahr? Der große Hit, Platz 1 drüben in dem Kontinent über dem Teig hinüber, aber auch mit dieser Kutzbe versehen, dieser Herr, ihr Herr Papa, der sich ja dann auch mit Mozart verglich, nicht wahr? Und dann so Perücken mit Violett anmalte und sich dann ja, gleichsam projiziert hat, nicht wahr? Da schwingt ja schon eine gewisse Megalomanie mit. Ein Sendungsbewusstsein und auch ein Verständnis von Mega, nicht wahr?
Voll. Aber ich glaube, das hat ein bisschen, das ist, glaube ich, recht simpel und eigentlich fast ein bisschen fad, dass halt der Falco, glaube ich, das noch ein bisschen, ich will nicht sagen mit der Muttermilch, aber schon ein bisschen, ja, halt aufgesaugt hat, dass Österreich natürlich einmal nicht ganz so klein war. Und da war ja auch sehr viel Größenwahn, wenn Sie sich anschauen in Wien die Ringstraße und dann sich anschauen, wie groß das Land ist, von das die Hauptstadt. Also das ist ja schon ein bisschen eben, und wenn man da in Wien aufwächst, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob mein Vater in Wien aufgewachsen ist, aber ich kenne das ja auch, also so ein bisschen an Größenwahn kriegt man dann schon.
Ja, und das ist ja gut, dass Sie sprechen. Wir können ja auch über Österreich ein bisschen hinüberphilosophieren, das Thema Mega. Denn wenn ich so mit ÖsterreicherInnen plausche in einem zünftigen Kaffeehaus, dann schwingt da ja schon ein gewisser Minderwertigkeits- oder auch ein Verlust, also eine Melancholie des Verlustes. Auch so ein, in dem Witz im Österreichischen ja auch immer so ein bisschen so ein Kreisen um die eigene Identität mit. Und nicht wahr, Sie haben die große Geschichte, nicht wahr, großes Reich, dass sie aber dann, das aber jetzt heute nicht mehr ist, nicht wahr? Und da schwingt es schon, das ist schon auch immer mit Mega, hat es was zu tun, glaube ich. Ich glaube, wir sind was ganz, ganz Heißen auf der Spur hier.
Ja, voll. Nein. Ja, also das Entschuldigung, dass ich
das
jetzt
ist ab, halt, also als, ist,
reingrätsch.
Sie müssen, entschuldigen, das ist wegen der Internetleitung. Wir haben hier nur...
Bitte?
Das ist ja auch Deutschland hier. Das mit dem Internet ist nicht so mega bei uns. Wir haben zwar mega Upload, also gibt's auch nicht mehr, aber wir hatten ja auch die mega Glasfaserausbau und dann klopfen immer Leute und sagen, sie wären von der deutschen Telekom und wollen mir dann Glasfaser. Aber darüber wollte ich gar nicht reden mit Ihnen. Erzählen Sie bitte weiter.
Nein, ich glaube, das war wirklich so einmal, das mit den Größenwahn und so. Aber jetzt muss ich Sie fast ein bisschen enttäuschen, weil ich spüre so ein bisschen, gerade in den jüngeren Generationen ist man fast ein bisschen froh, dass das weg ist. Also da hat sich eben das Mega halt in die Sprache verschlagen. Aber eigentlich sind wir schon ziemlich froh, dass das Land so klein ist und so unbedeutend. Da fühlt man sich gleich ein bisschen weniger verantwortlich so für das Weltgeschehen. Und man denkt sich dann, okay, was unsere Clowns da in der Politik, was die da aufführen, ist eigentlich ganz witzig. Und man braucht sich dann gar keine Gedanken drüber machen. Also ich finde das ganz angenehm, wenn die Sachen mal nicht so mega wichtig sind und groß. Dahingehend bin ich eigentlich doch ein bisschen eine schlechte Gästin vielleicht.
Ja, furchtbar. Ganz schlimm. Wir machen noch einen Text rein. Blumenlehre hat uns auch wieder aus Augsburg heraus einen Text hinüberwachsen lassen. Der ist auch gut. Heißt Kavum. Nicht wahr? Da ist schon das große Geräusch, der große Pathos schon angelegt und wird dann dekonstruiert. Aber lassen Sie sich überraschen, Verena Schmidt liest Blumenlehre mit Kavum. Bitte.
Oh, du größenwahnsinniges Präfix. Mega, dass du, im wahrsten Sinne der Worte mir nichts, dir nichts, aus eh schon gewaltigem schier Unermessliches machst. Ja, wir wollen deutlich mehr von dir, wenn wir heraus aus unseren ganz persönlichen Einsamkeiten, den dilettantisch schwabernden Ausbeulungen uns kategorisch eigener Mickrigkeit, bewundernd dein überdimensionales, vielleicht bloß Pseudo-Dasein konstatieren, als Gegenpol zu der, ach, wir öden, blöden Ereigniskonsumenten, denen wir kaum tatsächliche Mitspracherechte zugestehen können, uns zugewiesenen richtigen Randexistenz. Denn egal wie und wo wir es auch drehen und wenden, liebe Erde, die du uns notdürftig nur erträgt, du bist, was wir nie sind und ebenso wenig je sein werden, unabhängig der Behauptung infantiler Rauschpersonen, zumindest solange wir die wirr verstreuten Einzelteile des Gesamtmenschen betrachten. Doch Masse in Idiotie vereint vielleicht halt doch.
Hier, ich bin wieder da, aber nur mit der Rubrik. Mein zweites Wort mit Mega ist Megalodon. Megalodon. Wird es, glaube ich, ausgesprochen. Wenn man das, also ich leite es mal kurz ab, wenn man das griechische Megalo nimmt, Megalo, das ist so ein Rapper aus Frankfurt, Frankfurt am Main, und dann Zahn auf Griechisch Odontis, dann kommt Megalodon heraus, also Rapper Zahn, weiß ich jetzt auch nicht, warum das so heißt. Aber der super krasse Steinzeithai Megalodon aus dem Hollywood fasziniert uns seit Menschengedenken. Es gab schon verschiedene Filme mit ihm in der Hauptrolle, zum Beispiel Megalodon 1 und Megalodon 2. Riesenzahn 2. Den Hai spielte in beiden Fällen diesmal nicht Roy Scheider, wie in Der Weiße Hai, sondern Dwayne The Johnson, der sonst immer als Wrestler sehr gut ist und der auch schon in anderen Filmen sehr gut, aber ohne Haie immer war. Zum Beispiel Jumanji oder zum Beispiel in The Fast and the Furious. Da war überall Dwayne The Johnson dabei. Auf jeden Fall, der Megalodon ist ein Zahn, ein Hai, der so ganz große, ich sag mal, Zähne hatte bis nach Amerika. Das ist, den gab es im Miozän, daher auch der Name, Zähne, und im Pliozän, also das sind die verschiedenen Arten von Zähne, die er hatte. Und das ist im Grund ist das ein fast schon riesiges Tier gewesen. Über 1000 Zentimeter, also 10, 20 Meter ungefähr lange Hai. Da kann man sogar drin stehen. Gibt es in den bayerischen Filmstudios, gibt es ja auch immer noch dieses Modell von dem Megalodon, ne, von dem, wo man drin stehen kann im Maul, vom Fuchur, von dem Glücksdrachen, von dem Megalodon. Das ist auf jeden Fall ein Wort mit Mega.
Jawohl, jetzt müssen wir ein bisschen noch mehr ins Thema und ein bisschen theoretisieren. Ich möchte kurz über ein paar Dinge sprechen mit Ihnen. Also Mega, das ist ein griechisches Präfix und bedeutet Million. Also wenn Sie irgendwo Mega dranhängen, sagen Sie eigentlich Millionen mal X. Also wenn Sie sagen, das ist ein Megastar, dann ist das eigentlich ein 1-Million-Star vielleicht. weiß nicht genau, dieser Begriff hat sich dann so in die Allgemeinsprache verbreitet. Und worüber ich heute weil wir sind ja auch eine Literatursendung, wir wollen ja auch ein bisschen über Literatur reden, ich wollte ein paar Beispiele nennen und auch so ein bisschen darüber nachdenken, was Größe bedeutet oder was übermäßige Größe bedeutet, denn auch mega kann ja auch heißen, dass es sich um etwas handelt, was größer ist als alles andere, was alles andere überragt, nicht wahr? Und ich würde gerne zu den Griechen zuerst gucken. Waren Sie schon mal in Griechen?
Ich war schon beim Griechen, ja.
Ist das mega gewesen?
Da gibt es eigentlich einen ganz guten in Wien, ja. Ein paar ganz gute in Wien. Ja, war schon gut. Kann man hingehen.
Haben Sie da auch Oktopussalat gegessen, zufällig?
Nein, natürlich nicht. Ich esse keine Tiere.
Ach so. Aber was isst man dann beim Griechen? Was machen Sie dann beim Griechen? Pommes?
Tzatziki.
Ja.
Und griechischen Salat.
Aber da sind doch Oktopusbeine drin.
Das stimmt doch gar nicht. Also auf der Karte ist das nicht gestanden. Vielleicht ist das in Nürnberg so.
Oh je, ich sehe schon, eine tolle Sinne. Ja, ich wollte es von den Griechen erzählen, denn wir gingen jetzt mal hinüber in die Urerzählung der Griechen fast schon. Die Griechen hatten ja ein interessantes Pantheon, das wir ja alle kennen, nicht wahr? Die ganzen Freunde, Zeus, Hera, Artemis, Athene, Nike, ja, also die ganzen, das Illustre stell dich ein, Dionysos natürlich, ja, die ganzen Kerle und Frauen, die da sitzen auf dem Olymp, aber die griechischen Philosophen haben ja ihre Geschichte eingeteilt in Ähren, nicht wahr? Also es gab eine goldene Ära der Menschen und eine silberne, eine kupferne, eine bleierne, eine papierne, aus Asbest. So und so weiter geht es dann immer absteigen und die Griechen hatten die Vorstellung, dass es gut anfing und immer schlechter wurde mit der Zeit.
Es gibt so einen Spruch in Österreich, stark angefangen und stark nachgelassen. Das ist vielleicht genau das.
Ja, genau, das ist genau das, wie die Griechen ihre Welt verstanden haben. Danke für diesen. Sie haben am Anfang eine Welt im Bestzustand, könnte man sagen, im Beste aller Welten, würde Leibniz sagen, nicht wahr? Alles ist gut, alle leben in Harmonie, so ein bisschen wie das im Christlichen auch ist, Paradies, nicht wahr? Es gibt kein Zwietracht, es gibt nichts. Und damals gab es in dieser Zeit herrschte noch nicht Zeus laut der griechischen Mythologie, sondern eben Gaia und Uranus und diese ganzen alten Götter, Kronos, Uranus, der Gott des Himmels, nicht wahr? Und Gaia hatte Kinder und das waren die Giganten, nicht wahr? Also Giganten. Mm. Riesen, könnte man sagen. Und das ist ja
praktisch schon mega eigentlich. Das ist ja synonym, kann man sagen.
Das ist voll mega. Und das sind große Menschen, nicht wahr? Sie haben das parallel übrigens auch in der nordischen Mythologie, dass am Anfang Riesen gibt, nicht wahr? Also große Menschen. Und wir sind kleiner. Das ist interessant zu beobachten. Ich weiß nicht, was uns das sagen will, aber dass diese Welterzählung, also der Konsens ist, dass früher Menschen ganz groß waren. Und diese Giganten, von denen ich Ihnen erzählen möchte, da ist noch nicht ganz klar in der griechischen Erzählung noch nicht ganz klar, wie die genau aussahen. Also sicher ist, dass es oft Herren waren mit Rauschebart, nicht wahr? Und so Macheten und Knüppel. Nicht wahr? Also etwas, wie man damals sagte, etwas Barbarisches hatten, nicht wahr? Aber wie die Füße aussahen dieser Giganten, ist nicht ganz geklärt. Also es gibt Leute, die sagen, also griechische Leute, die geschrieben haben, dass die normale Füße haben, vielleicht ein bisschen stinkend, weil sie ja barbarisch waren. Aber auch andere, die sagen, die hatten Schlangenhaut, die Füße, nicht wahr? Und dann gibt es Griechen, die sagen, ja, die hatten Schlangen als Füße. Und dann gibt's welche, die sagen, das ist Quatsch. Die hatten 100 Schlangen als Füße. Und so müssen Sie sich den Diskurs vorstellen über Mega. Und diese haben sich eben aufgelehnt. Es gab quasi eine Auflehnung gegen die Götter, nicht wahr? Ein Kampf der Giganten gegen die anderen Götter, weil Zeus sich mit seinen Kumpanen und Spezies wollte die Herrschaft und die Giganten haben das versucht zu verhindern. Und dann gab es noch mehr Kampf und am Schluss haben die andere große Menschen zu Hilfe genommen, die Zeus-Herrscharen, die hatten 100 Arme, also Sie sehen schon, es geht auch immer um gigantische Mengen an Extremitäten. Wir hatten vorhin 100 Beine, hier jetzt 100 Arme, 100 Hände, wird oft so benannt. Und diese 100-armigen, auch Riesen würde ich fast sagen, haben dann Steine geworfen auf die Giganten drauf. Der Legende nach sind die darunter begraben unter zum Beispiel einer Insel, die man drauf geworfen hat. Oder eben Berge, nicht wahr? Also der Vesuv und der Ätna zum Beispiel in Italien. Da munkelt man, dass da Giganten drunter begraben sind und deswegen auch diese thermische Aktivität. So wird Vulkanismus erklärt bei den Griechen. Und das ist ja schon auch mega. Also muss ich sagen, finde ich mega.
Und die können praktisch keine Ruhe geben. Die sagen, unsere Zeit ist noch nicht vorbei.
Richtig, richtig.
Wir wollen eigentlich da jetzt raus.
Richtig, richtig. Die sind ganz schön wütend auch manchmal. Und sie wissen ja auch, der Vesuv ist ja auch ausgebrochen und hat uns eine schöne kleine Stadt beschert, die wir jetzt noch anschauen können, wo sie Fisch aus Dosen anschauen, also wie das damals war.
Ich bin ja gespannt, weil es heißt ja, in 40 Jahren ist Österreich eisfrei, also auf den Bergen gibt es dann keine Gletscher mehr. Ich glaube ja, eben mit dem Hintergrund jetzt, vielleicht heizt da wer drunter und will jetzt ausbrechen auch. Und dann in 40 oder sagen wir vielleicht noch 50 Jahre später, also so sagen wir am Ende des Jahrhunderts, bricht dann zuerst der Vesuv aus. Und dann kommt aus dem Großglockner auch noch so ein Gigant raus.
Da freuen wir uns jetzt schon drauf und hören noch einen Text. Ich musste kurz an einen Text denken, als Sie gesprochen haben. Wir hatten ja über das goldene Zeitalter geredet und Sie haben ja gemeint, wie war der Spruch, der österreichische, mega angefangen, mega kaputt gemacht? Oder irgendwie so in die Richtung ging der Spruch.
Ja, genau, so habe ich, genau.
Und wir haben auch darüber gesprochen, dass die Riesen da 100 Arme hatten und das ja noch gar kein Mega ist, weil es sind ja nur 100. Das wären dann ja nur Hektomenschen und keine Megamenschen. Aber wir haben einen Text dabei von unserem Lampenmann Christian Knieps. Der knipst uns immer die Lichter an und aus zu jedem Text, diesmal nicht. Aber er philosophiert ein bisschen durch die Gegend, würde ich sagen, in diesem Text. Er nennt es die megamoderne Gesellschaft und es geht auch viel darum, dass Superlative auch immer größer werden mit der Zeit. Und es passt ja dann. Also wenn wir bei den Griechen mit 100 anfangen, sind wir vielleicht jetzt schon bei einer Milliarde, wenn man so zählt durch die Jahrtausende. Genau, und das hören wir jetzt an und lassen uns ein bisschen philosophisch begrieseln von Herrn Knieps, Christian Knieps, mit dem Text Die megamoderne Gesellschaft, gelesen von, Sie haben es richtig erraten, Verena Schmidt.
Die deutsche Sprache ist eine der kombinationsreichsten der Welt und lässt Wörter erschaffen, die mühelos selbst bei Schriftgrad 4 noch ein Trendzeichen benötigen. Doch aktuell muss diese Sprache einen Trend, einen sogenannten Megatrend managen, der bei beschleunigter Weltgeschwindigkeit kaum noch mit den Regeln der Sprache abzubilden ist. Wo früher der Komparativ das probate Mittel des Vergleichs und der Superlativ bei den meisten normalen Menschen verpönt war, so fühlt es sich in der heutigen Welt des Megapopulismus an, als würden nur noch Schnarchnasen und Ewiggestrige den Superlativ nutzen. Der neue Standard scheint der Megalativ, obwohl es nach dem Superlativ sprachtechnisch keine weitere Steigerung mehr geben dürfte. Aber wie schon seinerseits Spaceballs mit sprachpräziser Übersetzungsgenauigkeit nachwies, dass es nach der Lichtgeschwindigkeit auch noch eine lächerliche und wahnsinnige Geschwindigkeit gibt, so gibt es heute nicht nur den Besten, also der Beste unter allen, die verglichen werden, sondern auch noch den Allerbesten. Was ist das dann? Es muss der neue Megalativ sein, der in einer Zeit des Megapopulismus eine Megagesellschaft erschafft. Wie fühlt es sich an, nicht mehr in einer Gesellschaft von Spießern zu leben oder im Bauchnabel des Mittelstandsbauchs das eigene Kleinreich zu regieren, sondern in einer mega intensiven Zeit mega tolle Mega-Ereignisse zu erleben? Kein Wunder, dass sich wieder viele Menschen dem ruralen Leben zuwenden, dem mega-ruralen, versteht sich. Doch es bedrängt uns noch mehr, denn wer glaubt schon, dass der Megalativ das Ende der Mega-Fahne sein wird? Scooter hat den Hypermode schon angekündigt und der Hyperlativ steht bereits in den Hyper-Startlöchern. Das Leben und die Sprache werden sich in eine Hyperlapse entwickeln, wenn das auf Social Media nicht bereits passiert. Ein Jugendlicher mit dem eher unbekannten Gefühl der Langeweile ist ein Megatrottel, der den Sprung in den Hyperraum des Lebens verpasst. Oder grenzt der junge Mensch nicht schon am Status des Hypertrottels? Da wagt man fast nicht, noch weiter vorauszublicken. Denn wer weiß schon so genau, ob wir sprachlich nicht auch ein Futurquadrat brauchen, um die abzusehende Ultrazeit mit ihren Ultralativen adäquat beschreiben zu können? Dabei könnte das Futurquadrat die Möglichkeit in der Zukunft beschreiben, dass die abgeschlossene Entwicklung hyperrealistisch und hypermodern sein wird. Der Ultramensch mit seinen ultraschnellen Gedanken wird von einer ultrakontrollierenden künstlichen Intelligenz ultraistisch vorgehen. Alle Sprache wird technisch, Binärcodes, obwohl zugleich ultradämlich und ultraintelligent, aber vor allem ultraresilient, zerstören den Rest der Mega- und Hyperzeit und verhindern mit ihrer Ultrakontrolle ein weiteres Ausscheren aus der Ultrasprache. Dann ist schon so etwas wie Game Over angesagt. Immerhin konnte auch Tetris zerspielt werden. Und von wem? Einem, der sicherlich in der Hyper-, wohl aber auch noch in der Ultrazeit leben wird. Wer diese Gedanken für Schwachsinn oder groben Unfug hält, sozusagen groben Schwachfug, dem kann man nur eine mega intensive Hyper-Ultra-Analyse der eigenen Sprache empfehlen. Na, wie weit ist es denn noch? Allerhöchstens? Mega erschreckend, nicht wahr?
Mein nächstes Wort mit Mega, jetzt habe ich ja schon vieles aus dem griechischen Raum gemacht, aus dem griechischen Sprachraum. Jetzt kommt eher was aus dem, ich sag mal, amerikanischen. Und zwar jetzt kommt Megan Fox. Megan Fox ist nicht so groß, wie ihr Name das zu vermuten scheint, sondern ist eine Schauspielerin, normal groß. Ich würde mal sagen, naja, wie groß wird die sein? Vielleicht so 1,70. Das weiß ich nicht genau. Ich denke so 1,70 vielleicht, 1,60, 1,55 vielleicht, sagen wir 1,55 groß. Megan Fox ist aus Amerika und hat schon zum Beispiel bei Transformer gespielt von Michael Bay. Der ist sehr bekannt. Transformers 1 war sie sehr dabei und bei Transformers 2 auch. Dann hat sie bei Ninja Turtles mitgespielt und bei verschiedenen Sachen, zum Beispiel Two and a Half Men, hat sie, glaube ich, eine Rolle mal gespielt. Und sie hat Machine Gun Kelly geheiratet oder zumindest geehelicht. Durchaus weiß ich da nicht so viel. Also ich habe nur mitbekommen, dass die zusammengekommen sind. Machine Gun Kelly, der war auch hier in Nürnberg schon bei Rock im Park, war der auch schon drin. Und Megan Fox hat auf jeden Fall viel gespielt, viel Schau gespielt. Aber viel mehr weiß ich auch nicht.
Also vielleicht noch ganz kurz einen kleinen Exkurs in Richtung Hybris, nicht wahr? Also die Selbstüberschätzung der Menschen. Wir hatten das in der Sünde-Sendung, nicht wahr? Die Griechen hatten ein Weltverständnis, bei dem der Weltenlauf gewissen Regeln folgt, wie ja Zahnräder, die ineinander greifen. Und wenn der Mensch sich versündigt, nicht wahr? Das hatten wir, dann überschätzt er sich selber, nicht wahr? Meinte, er stünde über diesen Regeln. Und das ist dann die Hybris, und wir kennen das aus dem griechischen Theater und aus den griechischen Geschichten, nicht wahr? Ikarus ist das beste Beispiel, was wir hier natürlich gerne mitnehmen. Fliegt so nah an die Sonne, nicht wahr? Oder auch Prometheus, der sich gegen Zeus quasi meint, auflehnen zu können, nicht wahr? Ihn auszutricksen. Dieser wird dann ja zu ewiger Strafe verbannt, nicht wahr? Also mit dem Adler, der die Milz aushackt. Also sich aufzulehnen, sich selbst zu überschätzen, sich größer zu fühlen, als man ist, ist bei den Griechen dann die Versündigung und führt dann zu Bestrafung oder Unglück. So, das war jetzt wohl die historische Komponente des Begriffs Mega. Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen auf die literarische. Frau Fanny?
Ja?
Was sagen Sie, war Goethe ein Mega?
Ich würde sagen, und das passt jetzt eigentlich ganz gut, ich hätte eigentlich einen Vorschlag, dass man nämlich macht, quasi wenn was so mittel ist, dass man nicht sagt irgendwie Mega, weil das wäre voll super, dass man eben dann zurückgeht und dann sagt, das ist, war so Dodeka circa, also so bei 12 vielleicht, oder das war so Deka, Deka-Lyriker zum Beispiel, könnte man dann sagen.
Großartig, Frau Fanny, großartig, großartig.
Und das würde ich auch, das wäre jetzt so meine Antwort auch.
Goethe war eher so Deka, okay.
Oder vielleicht ja, ich lasse mich auch da umstimmen, so Richtung, was haben wir vorher gesagt, Hekto.
Goethe war ja unser Goethe-Vater, nicht wahr? Also, ich weiß nicht, das ist vielleicht für Sie als Österreicherin nicht ganz verständlich. Die Liebe der Deutschen zu ihrem Dichterfürst, sagt man ja, der ja sich auch als Universalgelehrter verstanden hat, nicht wahr? Erstmal ein Hesse in Weimar, das müssen Sie sich auch erstmal bildlich vorstellen, und dann halt auch schon ein Bewusstsein für Größe auch in der Sprache, nicht wahr? Also die Klassik, der Klassizismus, nicht wahr? Alles das hat ja auch wieder Rückbezug aufs Griechenland, auf das wahre, schöne, gute, wie man da sagt, mit Platon, nicht wahr? Und dadurch auch ja eine gewisse Drall in Richtung: Das hier ist das Große, das hier ist das Richtige, das Wahre, nicht wahr? Und auch sich selbst ein bisschen überschätzt vielleicht, nicht wahr? Und eines seiner Gedichte, die er geschrieben hat, damit das SchülerInnen in 2000 Jahren noch auswendig lernen müssen, war ja der Zauberlehrling, nicht wahr? Und Sie kennen ja vielleicht auch die lustige Verfilmung von mit der Maus, nicht wahr? Die im roten Lodenrock den Goethe nachspielt, nicht wahr? Inszeniert von Walter Disney. Können Sie das noch auswendig? Haben Sie das lernen müssen in Österreich?
Ja, nein. Also hinter der Grenze muss man das eben, das muss man nur bis Kiefersfelden lernen.
Ich glaube, ich krieg's noch zusammen. Also war der alte Hexenmeister doch einmal weg gewesen und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben, nicht wahr? Also der Hexenmeister ist weg und ich, der Zauberlehrling, kann das jetzt auch machen, nicht wahr? Da ist auch schon Selbstüberschätzung drin. Geht gleich im Anfang so los und dann geht's ja Besen, Dings, warst Knecht, jetzt bring mir Wasser. Hui, husch, husch, los. Jetzt habe ich das Versmaß, ganz stimmen kann es nicht. Und dann geht der Besen eben los, nicht wahr, und holt Wasser, nicht wahr? Eigentlich eine Tätigkeit, die der Zauberlehrling ja selbst hätte auch tun können, aber er will ja natürlich sich aufschwingen und fühlt sich auch sicher. Und dann hört es aber nicht auf und der Besen hört einfach, will nicht aufhören, zu Wasser zu bringen. Und dann Chaos ensues, wie sie sagen würden in der Jugendsprache. Und das ist dann ein lustiges Trauerspiel.
Ja, und careful what you wish for, nicht? Also, das hat er schon wirklich nicht sehr gescheit gemacht, muss ich schon sagen.
War schon ein dummer Mensch einfach.
Ja, und so, wie sagt man?
Hybris.
So ein Mega, ja, Hybris und ein Megalomaniac.
Ja, Megalomaniac, genau, Megalomaniac.
Ich mag ja das Wort total. Das finde ich wirklich, das klingt voll nett, aber es ist dies eigentlich.
Und der Zauberlehrling, eben der Megalomaniac, der kriegt das gar nicht mehr hin und sagt dann, ja, die Geister, die ich rief, die Geister werde ich nun nicht los, nicht wahr? Also dieses Wachstum in Gang gesetzt, nicht wahr? Besen geht los, macht das erstmal ganz gut und dann dieses Wachstum nicht mehr stoppbar und es ist dann nicht mehr gut. Und das können wir ja jetzt übertragen auf unsere Zeit auch so ein bisschen. Sie erinnern sich vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie da schon auf diesen Erdenrund watscheln durften. 1972, Club of Rome, nicht wahr? Also der Club der Römer, junge Römer vielleicht sogar, ich glaube, es waren echt alte Römer, die da geschrieben haben, ja, die Grenzen des Wachstums, nicht wahr? Frau Fanny, haben Sie das schon mal gehört?
Ja, ich wollte vorher sagen, ich glaube, mein Papa war da dabei, aber wenn sie das so... Ich glaube doch nicht. Eben, das habe ich vielleicht kurz verwechselt mit dem Lied. Ja, aber ja, habe ich schon gehört und finde ich auch nicht gut. Deshalb, eben, das passt ja wieder dazu, wenn man froh ist, wenn die Sachen nicht ganz so groß sind und wenn man eben, wenn man nicht ganz so großen Impact hat, wie man auch sagt.
Wachstum ist ja ein interessantes Ding auch. Das lässt sich ja gar nicht so immer so leicht stoppen. Also ich möchte im nächsten Block, wir hören jetzt erstmal noch ein kurzes Text, aber ich möchte gleich noch mit Ihnen über verschiedene Wachstumsdinger reden, die auch in der Literatur oder auch in der Gesellschaft sich wiederfinden. Und da können wir vom Goethe direkt hinüberleiten. Jetzt hören wir einen Text von Simon Borowiak. Da geht es eigentlich ja um Liebe, aber es geht auch um Selbstüberschätzung. Und daher ist das ganz passend. Titel lautet Wolke 7, auch wieder gelesen von Verena Schmidt und ja, ist ein kleines herziges, stechendes Gedicht und wir sind sehr froh, dass wir Simon Borowiak im Kreise unserer AutorInnen begrüßen dürfen oder nochmal haben, denn Simon Borowiak hat ja schon auch einiges an Lebenserfahrung gemacht und kann uns jetzt berichten, wie das ist mit der Selbstüberschätzung. Wolke 7, Simon Borowiak.
Wolke 7. Auch nicht schön. Meiner Lala zu ihrer 10. Verlobung. Hast du gedacht, dein großes, schönes Herz darf schmerzlos durch komplette Sommer schweben? Das hat dein Schöpfer anders konstruiert. Bei dir soll's krachen, barmen, zwicken. Was glaubst denn du, wie Götter ticken? Dass alles stehen bleibt, wenn es schön ist, das hat man selten. Vielmehr nie. Du fällst aber auch ständig rein. Es ist doch wirklich kaum zu fassen, wie viel Deppen in die Schöpfung passen. Da dreht das hohe Lied am Rad. Was hauen die da alles raus? Ich bin Gitarrist und Dichter gar. Bin Stehgeiger, bin Banjo-Zupfer, bin Songwriter und auch Skulpteur. Bin hochsensibler Farbentupfer, bin Clown, Poet und auch Jongleur. Vom Himmel hol ich dir die Sterne. Aus Baccarat nimm diese Rosen. Honey, Schatz, ich will dich freien. Dir will ich mein Leben weihen, kannst du mir einen Zehner leihen? Könnte ich dich je betrügen? Können diese Hoden lügen? Mein großes, schönes Lala-Herz. Ist wieder mal Verlobungszeit. Bring erst den Kerl bei mir vorbei. Ich werde ihn dann überprüfen auf Herz, Charakter und Schatulle. Und unverbindlich und neutral ein Gutachten erstellen. Und diesem solltest du dich fügen, denn können diese eifersüchtig flackernd Augen lügen?
Mein nächstes Wort mit Mega ist Meganie. Das ist ein Pokémon aus Johto, das sich aus dem Starter-Pokémon Endivie entwickelt. Es ist, sagen wir mal, sieht aus wie ein Dinosaurier, ein grüner Dinosaurier mit einer roten Blume um den Hals rum. Es entwickelt sich, wie gesagt, aus Endivie. Und dann ab Level 16 aus Lorblatt. Es kann, wenn es entwickelt ist, kann es Zauberblatt lernen zum Beispiel. Zauberblatt, Egelsamen, Lockduft und Lichtschild. Also ganz unterschiedliche Attacken, Pflanze, Gift. Sogar Psycho-Attacken. Lichtschild ist ja Psycho, sogar Reflektor. Und dann Level 60, 65 lernen es nochmal richtig gute, also Gigasauger und Solarstrahl zum Beispiel. Solarstrahl hat so eine Basisattacke von 120 und trifft zu 100%, also es ist auf jeden Fall eine Bank. Und die Verteidigung ist auch nicht schlecht. Megane kann verschiedene TMs, also technische Maschinen, erlernen, verschiedene Attacken, die ganz, ganz gut sein können, die man gut nutzen kann, vor allem im dritten Teil, im Endteil des Spiels, Flora-Statue zum Beispiel, Blättersturm, sogar Grasrutsche. Und durch Vererbbarkeit, Rankenhieb und Antikraft, unter anderem. Ja, ich sag mal, Megania ist so mittelmäßig gut einsetzbar, ist ein mittelmäßiger Angreifer, hält aber einiges aus, also hat so eine Basisverteidigung von 202, das ist ziemlich gut, aber dafür ist die Verteidigung, ist die Geschwindigkeit nicht so toll und die Ausdauer. Ja gut, was gibt's noch zu sagen zu Megania? Eigentlich, also ach so, wenn ich jetzt vergleichen würde mit den anderen Startern, dann würde ich eigentlich Impagator spielen, der Wasser, das Wassergegenstück, das sich aus Kanimani entwickelt, und Tornupto ist, würde ich sagen, auf Platz 3, würde ich sagen, das sich aus Igelava entwickelt. Das ist ungefähr alles, was mir mein Enkel dazu erklärt hat. Ich lese es hier vor, ich freue mich ja auch, lerne ich auch mal was dazu. Ach so, gehört zu der, also Eigruppe ist Monster und Pflanze. Für die, die es jetzt noch wissen wollten.
Also wir hatten gerade den Zauberlehrling, also nicht wahr? Etwas wird in Gang gesetzt und lässt sich dann nicht mehr stoppen. Und das führt ins Unglück. Dann hatten wir jetzt kurz Club of Rome, also 1972, das erste Mal WissenschaftlerInnen und Gelehrte treten vor die Presse und sagen, ist das gut mit dem Wachstum? Weil unsere Gesellschaft baut ja prinzipiell, sobald man den Kapitalismus frönt, baut ja die Gesellschaft auf Wachstum, nicht wahr? Also Sie kennen das, Wachstumsprognosen, und wenn dann das Wachstum kleiner wird, also nicht mal anhält, sondern einfach nur kleiner wird, Captain Igloo zum Beispiel, der Wirtschaftsgelehrte, schreit dann und sagt, ja, jetzt geht die Welt zugrunde, weil wir haben statt 3% Wachstum haben wir 2% Wachstum. Unsere Wirtschaft baut darauf auf, dass es immer größer wird. Und das ist ja eine konstante Bewegung nach oben. Und der Club of Rome hat dann gesagt, ja, Moment mal, irgendwann ist ja mal eine Grenze erreicht, denn die Erde kann ja nur so und so viel Menschen füttern, zum Beispiel. Und sich seit 1972 wird das diskutiert, aber wir haben es bisher auch nicht geschafft, davon, von der Idee des Wachstums loszukommen als Gesellschaft. Und das wussten ja nicht nur 1972 die Gelehrten, sondern auch schon die Gebrüder Grimm. Ich hatte da ein Märchen kam mir sofort in den Kopf, als ich über Mega nachgedacht habe. Das Märchen vom süßen Brei. Haben Sie das schon mal gehört, Frau Fanny?
Das ist doch auch, wo man sich wünscht. Das ist wie beim Besen, nicht? Da wünscht sich wer viel, ganz viel süßen Brei und dann, oder halt, dass sich das immer auffüllt und dann hört das nicht mehr auf.
Das ist ein sehr mega modernes Märchen fast schon. Also es geht um ein Kind, das ja in tiefster Armut mit seiner Mutter zusammenlebt und betteln muss, um auch nur zu essen. Da sehen Sie, Ressourcenverteilung spielt eine Rolle. Nicht wahr? Da sind wir schon wieder ganz nah am Club of Rome. Ja, und dann kommt noch eine alte Frau daher und sagt, ja, hier, bitte. Und dann ist das ein Töpfchen, was sie dann hinstellt, so vielleicht emailliert mit was drauf. Und dann gibt es das Zauberwort Töpfchen Koch. Und dann wird süßer Hirsebrei zubereitet, also kommt aus dem Topf, wird automatisch hinein. Und bei den Worten Töpfchen steh geht es dann wieder aus. Ich weiß, Sie haben also einen Mechanismus, der Essen aus dem Nichts herzaubert und auch abgeschalten werden kann. Das Verhängnis kommt dann aber, als das Mädchen dann vergisst auszuschalten den Topf und aus dem Haus geht und sich den Spruch auch noch vergessen hat, zusätzlich noch, also Katastrophe. Und dann hört der Topf einfach nicht mehr auf und die ganze Stadt wird unter Brei begraben und so müssen Sie sich das dann vorstellen. Also ich habe hier eine Zeichnung, wenn Sie gucken wollen, können Sie das machen. Da ist illustriert und das ist eigentlich nur so ein Schleimpump und oben guckt ein Kirchturm raus. Und so müssen Sie sich das vorstellen, das ungebremste Wachstum schon bei den Gebrüdern Grimm schon vorhanden.
Unaufhaltbare Prozesse, und dann da fällt mir als allererstes natürlich das Klima ein. Da wollte auch wer im Westen, irgendwo im Norden, sagen wir in New York oder so, wo es manchmal super kalt wird auch, hat man sich gedacht, wir wollen aber schon ein paar wärmere Tage auch, und dann hat man sich das gewünscht und jetzt kriegt man es nicht mehr weg. Waren Sie schon mal am Reschenpass? An das habe ich jetzt auch gleich gedacht. In Tirol gibt es so ein Dorf, das ist überflutet, weil sich auch wer gedacht hat, ich will einen Strom. Und dann haben sie das Dorf einfach überflutet für ein Stromkraftwerk, glaube ich, für einen Stausee. Und da schaut noch der Kirchturm raus, genau. Und dann ist quasi Wasser, ist der Brei.
Ist das in Südtirol?
Genau.
Ja, der, da.
Das schaut gespenstisch aus auch.
Da war ich schon mal auf Google Maps, hab mir den Kirchturm angeschaut. Das ist vielleicht wie Atlantis so ein bisschen.
Ja.
Wird irgendwann gesucht werden, weil das wird ja immer, der Wasserspiegel steigt ja, dann ist vielleicht der Kirchturm irgendwann weg und dann tauchen dann vielleicht Oktopodenmenschen irgendwann in 2000 Jahren und sagen sich, ja, jetzt haben wir das versunkene Dorf aus Südtirol. Heißer, uiuiui, oder so machen die Oktopoden dann einen Versuch zu jodeln, aber sie wissen ja nicht, wie es geht. Sie kennen es ja nur auf Aufzeichnungen. Sie wissen ja nicht, wie sie es anhört.
Eben, sie können das dann suchen da irgendwo und dann finden sie vielleicht noch, sagen wir, eine Bibel und daneben vielleicht so ein Liederbuch oder so. Ein Kochbuch vielleicht auch noch. Und dann glauben die genauso was.
Oh, kennen Sie das zum Thema Archäologie? Ich weiß nicht, ob das jetzt passt, eigentlich nicht zum Thema, ist aber auch egal. Es gibt einen Diskurs in der Archäologie, dass man dazu neigt, alles als Ritualgegenstand zu interpretieren, was man findet. Und dann wird als Beispiel dann gesagt, wenn jetzt in 2000 Jahren jemand eine Toilette ausgräbt und einen Toilettensitz findet, nicht wahr? Oder Hocker, wie sagen Sie in Österreich? Thron?
Ein Sessel.
Sessel, genau, Toilettensessel, das ist sehr lustig für deutsche Ohren. Dann werden die denken, ja, das hat man sich natürlich um den Hals gehängt als Kette für irgendein Ritual, weil man interpretiert gerne, dass die unglaublich große Bedeutung und Wichtigkeit haben, diese Gegenstände. Und vielleicht ist es dann mit dem Kochbuch und mit der Bibel, dem Kochbuch und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht findet noch jemand die Bild der Frau oder so. Und denkt dann, das sind die religiösen Texte. Und das kann ich mir dann lustige Verwirrungen vorstellen für die lieben Oktopoden-Menschen.
Das wäre ja mega witzig. Aber glauben Sie nicht, wenn jetzt früher waren ja die Sachen viel schöner verziert und so, also auch Alltagsgegenstände waren dann total hübsch, so irgendwie mit Verzierungen und so. Und heute sind ja nur mehr Ritualsachen verziert. Die ganzen alltäglichen Sachen sind ja so urfad, einfach gerade und weiß und schwarz und sonst nichts mehr. Und vielleicht geht man deshalb davon aus, sobald irgendwo Verzierung drauf ist, obwohl es nur ein Alltagsgegenstand war, ist es vielleicht rituell. So ein Kochlöffel mit irgendwie Schnörkel drauf oder so, hat man sich gedacht, nein, das ist zum Ausdämpfen von der Kerze oder so.
Ja, also wenn Sie das sagen, wird das schon stimmen. Ich wollte Ihnen noch vom exponentiellen Wachstum und von der Geschichte des Schach erzählen, aber das machen wir nachher im Text. Wir hören jetzt nochmal Simon Borowiak und zwar im Doppelpack. Simon Borowiak zweimal, because, sage ich schon. Ich bin schon von ihm komplett veranglifiziert.
Mega.
Simon Borowiak erzählt uns aus der Geschlossenen in Gedichtform und da gibt es zwei Gedichte. Das ist ein Diptychon, glaube ich, heißt es dann, nicht wahr? Also ein...
Ein Biptychon.
Sind Sie sich sicher?
Ein Zwiebtychon.
Ich glaube, wir haben keine Expertin im Studio heute. Simon Borowiak, Geschlossene 1 und Geschlossene 2, die spielen so ein bisschen miteinander. Die sind im Dialog, wie man da so schön sagt. Diese beiden Gedichtchen, vorgetragen von einmal Verena Schmidt, die Geschlossene 1 und die Geschlossene 2 von Ella Gülden.
Auf den Senkel, auf den Zeiger. Mensch, mir knallt mein Geigerzähler jetzt gleich sofort durch. Mörderlaune, scheiß die Wand an, Nerven liegen blank. All diese Kranken, die machen mich noch krank. Warum tun die Lahmen kriechen? Warum tun die Siechen riechen? Woher der Gestank nach Schwäche, Pisse, Blässe, Bettgenässe? Keine Worte, Gutturale, Blöken, Schreien, Sabberlaber, jeden Tag, den ganzen Tag und abends mit Beleuchtung.
6.30 Uhr, Morgenrunde. Setz dich auf, geh los, gesunde. Lange Gänge, zähe Gänge, immer wieder volle Länge, immer wieder Bett bis Tür, wo ein Cherub sitzt dafür und liest Illustrierte. 11.30 Uhr, Mittagsrunde, Seelenkrümmung, neue Stunde. Kurze Gänge, enge Gänge, tausend Meisen im Gedränge. Bett bis Tür und Tür bis Klo, laut bis Krach und Mensch bis Zoo. Einer muss mal kreischen. 6.30 Uhr, Abendrunde, Pharmaka in aller Munde. Dunkle Gänge, schwarze Gänge, immer wieder volle Länge. Finsternis und Fehlbelichtung, Einsamkeit und Selbstvernichtung. Leider stirbt man nicht im Schlaf.
So, sind Sie bereit fürs Schach?
Bitte.
Die kennen Schach, nicht wahr? Also das ist, man spielt es auf dem Damebrett und hat dann einfach die Figuren ausgetauscht, warum auch immer. Es geht um Sissa ibn Dahir, der angeblich der Erfinder des Schach ist, laut der Legendenbildung. Interessanterweise eine Legende, die anscheinend aus dem arabischen Sprachraum kommt, aber in Indien spielt. Das müssen Sie sich auch mal vorstellen. Der Ursprung laut dieser Legende ist in Indien zu verorten. Und es geht folgendermaßen, also es gibt einen Herrscher in Indien, in dieser Geschichte, Anekdote, jetzt entschuldigen Sie mich bitte für die falsche Aussprache, Shihiram wird er hier genannt, und der war also ein Tyranne, der seinesgleichen sucht, nicht wahr, also Unterdrücker, vielleicht auch Megaloman, nicht wahr, also groß, dachte, er könnte sich alles rausnehmen.
Ich glaube, Herrscher müssen alle irgendwie ein bisschen megaloman. Ich meine, ja, ich glaube, das ist angelegt.
Vor allen Dingen so Alleinherrscher, nicht wahr? Ja, stimmt, da haben Sie recht. Da können wir auch gleich nochmal über Herrscher, weil da gibt es auch noch was zu sagen zu. Jetzt hat er aber einen Widersacher oder vielleicht einen klugen Menschen, der da, ein Gelehrter, ein Brahmane, der ihm Einhalt gebiert. Sissa nennt sich der Sissa ibn Dahir, nicht wahr? Und der hat sich einen Plan entsonnen, um den König davon zu überzeugen, dass er mal ein bisschen einen Gang runterschalten soll mit seiner Megalomanie und auch ein bisschen mehr Respekt hier für seine Untertanen haben soll. Und hat dann eben das Damebrett genommen, hat diese runden Steine weg in den Müll hinein und dann gesagt, ich erfinde ein Spiel, das zeigt, dass der König, nicht wahr, nur im Zusammenspiel mit seinen Untertanen gewinnen kann, nicht wahr? Schach, Sie kennen das, die Bauern sind wichtig, die Dame ist wichtig, alles sind wichtig und jedes Figur hat irgendwie, ist vernetzt miteinander, sehr modern. Genau, und der König war begeistert von diesem Spiel und ist dann, plötzlich hat er Einsicht und hat gesagt, ja stimmt, ich muss ja zusammenarbeiten mit denen, sonst bin's ja nur ich. Nicht wahr? Also hat es geschafft, diesen Megalomanen quasi in Zaum zu halten durch ein lustiges Brettspiel. Das ist jetzt die Geschichte, wie das Schach entstand, aber das exponentielle Wachstum ist da noch nicht, das kommt jetzt erst noch. Der König war also begeistert und es ging dann allen gut, alles happy, alles mega. Und der König sagt dann zu Sissa, na, also jetzt möchte ich dich aber auch belohnen dürfen dafür, dass du mir dieses Spiel gebaut hast. Und Sissa, so klug und schlau und gewieft und fuchsig, sagt dann, ja, lieber König, dieses Schachbrett hier nehmen wir mal her. Und was ich mir wünsche, ist, dass du ein Reiskorn auf das erste Brett legst, also auf die erste Feld, aufs zweite 2, aufs dritte 4 und dann immer verdoppelt und so weiter. Also in der Formel wäre das dann 2 hoch n plus 1 minus 1. das ist ja exponentielles Wachstum. Sie legen ein Korn aufs erste Feld, zwei Körner, 4, 8, 16, 32, es geht ja dann so weiter. Und der König sagt, ja, also bitte, das ist ja wohl eine Frechheit, so wenig zu verlangen. Ich lach ja, ich lach mich schäpps. Du dummer, dummer Mensch. Und dann lässt er das machen und dann sagt aber sein Schreiber, dass es gar nicht genug Reiskörner im Land gibt, um diesen Wunsch zu erfüllen. Oder Weizenkörner, das variiert dann. Und so wird das quasi dem König klargemacht, wie exponentielles Wachstum funktioniert. Nämlich, dass man denkt, es ist erstmal wenig und dann wird es aber ganz schlagartig ganz viel. Ich kann ja kurz raussuchen, die Nummer sagen, die das bedeuten würde für das Schachbrett. 18 Trillionen, 446 Billiarden, 744 Billionen, 73 Milliarden, 709 Millionen, 505, 1615 Reiskörner.
Hat er gleich noch was gelernt, der König?
Genau, also exponentielles Wachstum ist etwas, was der Mensch sich schwer aus dem Kopf heraus vorstellen kann. Man muss dann immer viel rechnen. Und ähnlich verhält es sich auch mit dem Josefspfennig. Von dem wollte ich Ihnen noch erzählen. Das habe ich im Vorgespräch schon gesagt. Ja, Frau Fanny, haben Sie schon mal vom Josefspfennig gehört? Und sie nur so, nein. Josef, war das vielleicht ein österreichischer Herrscher? Und ich so, nein.
Das war sicher einer. Einer von den 50 oder so. Aber sie werden mich überraschen jetzt in der Geschichte, habe ich das Gefühl.
Ja, also die Idee, das ist der Josef Pfennig ist so eine auch eine Anekdote, die Ihnen, wenn Sie zum Beispiel in die Bank hineinmarschieren und sagen, ich möchte hier gern Geld hinlegen auf die Bank, dann kommt aus einer hinteren Ecke aus dem Bankgebäude, kommt so ein gestriegelter junger Herr vielleicht oder vielleicht ist auch eine Dame, kann beides, ist völlig egal in dem Fall, und fängt an, sie zu bequatschen so ein bisschen, so mit so Dollarzeichen in den Augen, obwohl wir Euro haben, aber die Dollarzeichen sind dann noch präsent, und fängt an, ihnen zu erklären, warum sie auf dieser Bank Geld hinlegen sollen, nicht wahr? Kennen Sie das? Hatten Sie sowas schon mal? Das passiert oft. Wenn Sie Geld haben, passiert das.
Ja, das ist jetzt im E-Banking immer online. Da kriegt man einfach eine Mail, ist viel angenehmer.
Genau, und da steht dann eben, dieser Herr beschwafelt Sie dann mit dem Josefspfennig. Und das bedeutet eben, der Josefspfennig, jetzt sage ich es kurz, suche ich es kurz raus, damit ich keinen Quatsch erzähle Ihnen.
Da spart man sich auch, per Mail spart man sich den Anblick von dem Kostüm und der Hochsteckfrisur und den Stöckelschuhen, oder halt je nachdem, wie die dann anzogen sind. Aber die sind ja meistens eher so anzogen, wo man sich denkt, ja, du schaust genauso aus, dass du eben mein Geld eigentlich eh schon hast. Genau, das finde ich, ja, ist vielleicht ein bisschen vertrauenswürdig, weil die suggerieren dann ja auch, dass man das dann selber haben kann.
Ja, stimmt, stimmt. Also das ist ja auch wichtig. Die sind ja auch,
glaube ich. Das habe ich mir gedacht, ich überbrücke
kurz. Ja, sehr gut, vielen Dank. Das war sehr fruchtbar, der Beitrag. Der Josefspfennig, und jetzt spreche ich das mal so, wie das der Bankangestellte sagen würde. Angenommen, Jesus Vater Josef hätte im Jahre 0 einen Cent für seinen Sohn auf der örtlichen Bank von Bethlehem angelegt. Der Zinssatz beträgt 5% und es gilt das Gesetz des Zinseszins. Dann hätte er im Jahr 300 bereits 20.000 Euro auf dem Konto und die Kurve steigt danach weiter extrem steil an. Im Jahr 500 sind es allein durch den Zinseszinseffekt 393 Millionen Euro. Danach wird es fast unfassbar fürs menschliche Vorstellungsvermögen. Deswegen rechnen Ökonomen dann mit Erdkugeln aus Gold als nächstes. Um das Jahre 1500 ist aus einem Cent eine solche Erdkugel aus Geld geworden. Durch das exponentielle Wachstum sind Mitte des 18. Jahrhunderts bereits 1 Million goldene Erdkugeln erreicht. Im 20. Jahrhundert waren dann 1 Milliarde goldene Erdkugeln. Das müssen Sie sich mal im Kopf zerlassen. Im Jahr 2000 schließlich erreicht die Anlage von einem Cent einen Wert von, und jetzt kann ich das nur noch in Zahlen Kolonnen 2391102204613620000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 und sagen sich, ja, 2000 Jahre müsste man alt werden.
Das wollte ich auch gerade sagen. Wer wird denn bitte 2000 Jahre alt? Und haben sie die Inflation, ist das inflationsbereinigt?
Ich glaube nicht, aber Erdkugeln sind, glaube ich, relativ inflationssicher. Sie müssen halt nur erstmal 1 Million goldene Erdkugeln finden. Da ist ja dann auch die Frage, gibt's so viel Geld überhaupt irgendwann, ne? Also, sind Sie vielleicht dann schuld an der Inflation? Und was passiert, wenn Sie das Geld abheben wollen von der Bank von Bethlehem? Weil das ist ja nur so eine ordentliche Bankfiliale, die haben ja gar nicht so viel vor, die haben ja keine Millionen Erdkugeln vorrätig.
Eben, und der Goldstandard ist auch aufgehoben.
Ja, die stimmt.
Haben, und die müssen ja gar nichts mehr hinterlegt haben, eben. Und dann bleibt einem halt nichts mehr über als...
Steuern gehen ja auch noch ab.
Steuern gehen ab, man muss vielleicht eine Miete zahlen, ja. Man muss von irgendwas essen. Und dann ist der Zinseszins eben, den muss man schon wieder abziehen, weil man ja Ausgaben auch hat. Das vergisst man ja immer.
Das stimmt, ja.
Also genau das würde ich auf jeden Fall sagen, wenn die mich so anquatschen würden, so auf der Straße.
Ja, sehr gut. Sie sind gewappnet. Ja. Wir hören David Telgin mit dem Titel Mega, gelesen von Ella Gülden. Und dann geht's weiter.
Immer groß und nie allein. Wie eine Vorsilbe soll mega sein. Mega cool, mega geil, mega stark, mega Sound, mega Herz, Megabyte. Das ist mega krass und macht mega Spaß.
Mir ist jetzt was ganz Dummes passiert. Eigentlich sollte ich ja, Thema ist ja mega, diesmal, und jetzt habe ich aber, weil ich es eben übers Telefon so missverstanden habe, habe ich zuerst gedacht, es geht um Mekka. Das ist eine Stadt in Saudi-Arabien, aber ich mache jetzt halt trotzdem. Wichtigste Wallfahrtsort im Islam. Eine der 5 Säulen des Islams ist die Hadsch. Also die Pilgerreise nach Mekka und letztendlich zur Kaaba. Die Kaaba ist der Wallfahrtsort, also die heilige Moschee ist da in Mekka, und auch die Kaaba, also ein wichtiges Gebäude, um das man herum pilgert, wie in einem, ich sag mal, wie in einem A Circle of Death. Da wird jetzt die Frau Meisendraht bestimmt gucken, weil sie weiß, was das ist. Gibt es aber auch bei Ameisen. Gibt es nicht nur bei Metallkonzerten, sondern auch bei Ameisen. Können Sie mal googeln. Ja, auf jeden Fall, warum ist Mekka so wichtig? Weil da eben diese Kaaba ist und die Al-Haram-Moschee. Und Mekka gilt als die Geburtsstadt Mohammeds. Deswegen ist es auch wichtig. Aber es war auch schon... ist auch für andere Weltreligionen schon ein wichtiger Ort gewesen, bevor der Islam gesagt hat, nee, aber ist unsers jetzt. Wir möchten, dass wir das haben. Und haben die anderen gesagt, okay. Der Stammvater Abraham war nämlich auch schon mal da. Und dann ist es auch so geblieben. Und dann haben die anderen eben gesagt, na, gehen wir woanders hin. Macht doch nichts. Wir können ja zum Beispiel nach Oberammergau gehen. Zum Beispiel, wir müssen ja nicht unbedingt nach Mekka gehen. Auf jeden Fall kommen Nicht-Muslime zum Beispiel gar nicht nach Mekka hinein, dürfen gar nicht dahin gehen. Die sollen halt draußen warten. Wir müssen leider draußen warten, da ist so ein Schild. Ja, das ist das, was ich über Mekka weiß. Vielleicht weiß die Frau Meisendraht mehr, vielleicht kann die dazu noch was sagen. Muss sie aber nicht. Sie kann auch einfach das stehen lassen und muss nichts drüber sagen und kann so tun, als hätte ich das erst nachträglich noch geschickt.
Da sind wir wieder, Frau. Geht's Ihnen gut, Frau Fanny?
Ja.
Fühlen Sie sich wohl bei uns in der Sendung?
Mega, mega gut.
Mega. Gut, freut mich. freut mich für Sie.
Auch wenn das nicht so, so hört sich vielleicht, ich raunze ein bisschen, das hört, ist vielleicht für die deutschen Ohren. Aber das ist normal, da braucht man sich gar keine Sorgen machen.
Haben Sie schon mal von Charles Ponzi gehört?
Ist das das mit dem Ponzi-Scheme?
Ja, das ist das mit dem Ponzi-Scheme, genau, mit dem Ponzi-Scheme.
Das ist mal ein Begriff eben, aber nur ein Begriff leider. Sie werden es mir jetzt erklären, nehme ich an. Da fällt mir ein Freund von mir sammelt Sachen, die nach Leuten benannt sind, erstaunlicherweise. Zum Beispiel, ich meine, das ist allgemein Wissen, aber Röntgen ist ja auch nach dem Röntgen benannt, nach dem Dude.
Ach, wussten Sie, dass Röntgen explizit nicht wollte, dass seine Erfindung nach ihm benannt wird? Und im deutschen Sprachraum hat sich trotzdem durchgesetzt, Röntgen zu sagen, zu den Strahlen. Und im Englischen hat man sich an seinen Wunsch gehalten und hat sie X-Strahlen genannt.
X-Rays.
Ja.
Oje, der Arme.
Da wurde sich über seinen letzten Willen hinweggesetzt einfach.
Ist das wie beim Kafka, weil der hat ja angeblich auch gesagt, bitte nicht veröffentlichen und dann kommt sein bester Freund her und veröffentlicht doch.
Ja, so ähnlich ist das.
Aber weil der sich gedacht hat, ja, der will das eh.
Ja, genau.
Vielleicht hat sich der ganze deutschsprachige Raum gedacht, na, der ist eben nicht so ein Megalomaniac, der wird das nicht zugeben, aber der will das eh.
Falsche Bescheidenheit. Stimmt, das ist ja auch das die Antithese zum Megalomanen, ja.
Vielleicht. Er war einfach nur bescheiden.
Zurück zu Charles Ponzi, nachdem der Ponzi-Trick, wie man in Deutsch sagt, der Ponzi-Trick benannt ist.
Der wollte das sicher. Der Name hört sich schon so an, dass er wirklich will, dass das, oder ich weiß einfach gar nicht, was es ist.
Ja, ich erzähle Ihnen jetzt mal die Geschichte und hören Sie, spitzen Sie Ihre Öhrchen und passen Sie auf, denn das ist eine Geschichte aus dem frühen 20. Jahrhundert, nicht wahr? Sie müssen sich vorstellen, wir sind in Amerika, in dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wie man sagt, auch ein Land der Größe, auch ein Land der... Vielleicht auch ein bisschen der Megalomanie, alles muss ganz groß sein. Auch ein kleiner Detour hier, ein kleine Tangente. AmerikanerInnen haben es ja mit der Größe, ne? Die wollen ja immer das Größte von allem haben. Und es gibt so Roadside Attractions, kennen Sie das? Wenn Sie auf so Highways fahren in Amerika, dann stehen dann so Schilder, so der Größte kann man dann angucken und dann zahlt man vielleicht einen Groschen und dann kann man sich den angucken und sagt, ja, das ist der größte Ball der Welt, der aus Zweigen gemacht wurde. Solche Sachen. Das ist ja auch irgendwie, und das ist sehr amerikanisch, weil die ja sehr wenig so historische Bausubstanz auch haben und sich ein bisschen, glaube ich, manchmal wünschen, dass sie so Museen oder irgendwie so historisch wertvolles oder ja geschichtsträchtiges haben und dann bauen sie sich so Sachen.
Ja, wenn sie es immer abreißen, selber schuld. Wir hätten ja die reißen ja das Zeug immer ab, was Altes und bauen was anderes Großes hin. Aber ja, gibt ja eh neue Sachen auch bei denen große.
Aber jetzt zurück zu Charles Ponzi. Also Charles Ponzi, geboren als Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, ein gebürtiger...
Also auch schon ein Mega-Name, das muss man jetzt wirklich sagen, kurz.
In Parma geboren, nicht wahr? Hat den Schinken schon in der Muttermilch getrunken. 1882 geboren, 1949 in Brasilien gestorben. War ein Übersiedler, damals war es ja auch in, dass die Italiener, denen es beruflich auch nicht so gut ging, sich ins Aufgemacht haben, über den Teich hinüber, nicht wahr, in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, um dort eben vom Tellerwäscher zum Millionär, und da sehen Sie auch schon, vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist ja mega. Also das ist ja die Vorstellung, aus dem Nichts zur Million zu kommen, zur Mega-Summe.
Nicht mal einen Josefspfennig braucht man.
Nicht mal
einen
Josefspfennig.
Einfach nur einen Stein praktisch.
Ja, richtig. Und dieser Mensch hat das genauso vorgehabt. Also der ist mit nichts, mit $2,50 steht hier auf Wiki, ist er eingereist und hatte eben vor, es zum Millionär zu schaffen. Und das hat dann erstmal nicht so gut funktioniert. Er hat dann wirklich tatsächlich in der Gastronomie gearbeitet und sich dann so von Job zu Job, wie das damals, glaube ich, vielen Leuten ging, sich so durchgehangelt. Er ist aber auch schon da relativ früh mit so kleinen Tricksereien aufgefallen. Und eines Tages hat ihm jemand aus Europa einen sogenannten internationalen Antwortschein geschickt. Also aus Europa, per Brief, mit dem man, ich schätze mal, auch Briefe schreiben konnte auf der ganzen Welt. Und ihm ist aufgefallen, dass der Geldwert dieses Scheines nicht an die Währung gekoppelt ist. Und dadurch, durch diverse Effekte, ist der Schein in Amerika mehr wert als in Europa. Mhm. Können Sie das soweit verstehen? Und da hat er dann das große Geld gewittert. Und was er gemacht hat, ist, er hat gesagt, Leute, ich brauche Geld, dann kaufe ich, also dann hole ich mir aus Europa diese Scheine und verkaufe sie in Amerika und dann gibt es Gewinn. Mhm. Das war das Geschäftsmodell. Mhm. Ja. Und um an dieses Geld ranzukommen, hat er dann den Leuten gute, schnelle Gewinne versprochen, nicht wahr? Sie können das Geld heute reinbringen und in ein paar Tagen können sie quasi das Doppelte abholen an Geld. Also das war das Versprechen, eine 50% Rendite in 45 Tagen. Also schnelles Geld, relativ flux kamen dann Leute und da er relativ schnell relativ viele Leute gefunden hat, die ihm Geld geschenkt haben für diese Scheine, konnte er dann auch immer nach 45 Tagen, wenn jemand das testen wollte, konnte schnell das Geld zurückzahlen, weil es war ja Geld da. Als das Ganze dann irgendwann natürlich an die Grenzen des Wachstums gestoßen ist, hat man seine Wohnung angeguckt und da waren wirklich säckeweise so Geld gelagert. Also die Leute waren sehr begeistert, weil es funktioniert hat und haben quasi auch gleich ihren Gewinn wieder zurück eingezahlt, bis eines Tages seine Vorbestrafungen bekannt wurden. Er hat ja vorher schon durch Tricksereien und Gaunereien kleine Strafen bekommen, nichts Gravierendes. Und die Leute wurden plötzlich skeptisch und haben gedacht, ja, könnte das nicht vielleicht ein Betrüger sein? Und plötzlich ist ein Kipppunkt erreicht, beziehungsweise Kipppunkt ist falsch, ein Point of No Return. Denn dann laufen alle Leute zu Herrn Ponzi und wollen ihr Geld zurück, nicht wahr? Weil sie plötzlich kalte Füße bekommen. Und dieses ganze Ponzi-Schema funktioniert ja nur dann, wenn sie immer genug Geld reinbekommen, dass sie die anderen Leute auszahlen können. Und das funktioniert mit diesen Zahlen halt nur, wenn sie quasi exponentiell mehr Input an Geld haben. Und so ist dieses Ponzi-Scheme zerbrochen an der eigenen Gier. Und Herr Ponzi ist dann aufgeflogen sozusagen und verknackt worden. Es war auf jeden Fall eine Geschichte eines Menschen, der sich aus dem Nichts Geld erschaffen hat und das auch hinbekommen hat bis zu einem gewissen Punkt. So, das war die Geschichte von Herrn Ponzi. Und ein Ponzi-Schema, nur falls Sie das auch mal benutzen wollen, das Wort, Sie müssen aufpassen, es bezeichnet wirklich nur dieses Schema, bei dem eine zentrale Stelle hohe Renditen verspricht und dann durch quasi Neuwerbung an diese zentrale Stelle die Gewinne auszahlt, nicht wahr? Das ist ein Ponzi-Schema, was man noch abgrenzen kann von einem Schneeballsystem, wo neue Mitglieder immer neue anwerben müssen und man quasi gar nicht mehr die zentrale Stelle hat, die das Geld vermehrt, sondern das ist eigentlich nur eine reine Mitglieder-Werben-Mitglieder-Aktion und auch da braucht man ein exponentielles Wachstum, um die Gewinne aufrechtzuerhalten.
Diese Multilevel-Marketing.
Ja, das ist Dinge, genau.
Oder? Diese Tupperware-Partys.
Ja, oder Essential Oils, nicht wahr? Kennen Sie Oils? Wenn Sie dann eingeladen werden und die Bekannte sagt, hey, ich habe hier eine Party, ich möchte dir was zeigen, dann müssen Sie schon, das ist schon die erste rote Flagge, nicht wahr? Da hieß es.
Aber ich habe das als Kind eigentlich ganz in guter Erinnerung gehabt. Da sind die Leute in der Siedlung ein bisschen zusammengekommen, haben was gegessen und dann haben sie halt eh nichts gekauft, aber das war doch auch wurscht. Das war österreichisches Multilevel-Marketing, da funktioniert das noch. Da geht's nur ums Essen miteinander. Mir ist noch eingefallen zum Ponzi-Scheme, das habe ich letztens gehört, da hat es einen Dude gegeben, gar nicht lang her, Millionär oder sowas und der wollte halt beweisen, dass man einfach auch aus dem Nix Millionär werden kann oder Millionär halt, reicht glaube ich Millionär. Und dann hat er halt alles sein Zeug weggegeben und hat es aber nicht geschafft und das Experiment abgebrochen. Ich finde das so lustig, weil das zeigt, dass die alle keine Ahnung haben. Also gar nicht so mega manchmal die Sachen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Auch zum Thema Finanzbetrug und Megalomanie. Manfred Schmieder war der ehemalige Flowtex-Chef, eine Finanzfirma. Und der ist verurteilt worden, hat über 4 Milliarden Mark damals noch an Schaden verursacht durch zwielichtige Finanzgeschäfte mit seiner Firma. Und im Gerichtssaal hat er Anwalt dafür plädiert, dass er schuldunfähig sei, weil er doch an einer Megalomanie erkrankt sei, also an einem Größenwahn, was auch wirklich im ICD-10, also in dem Verzeichnis für Krankheiten, geführt ist als Krankheit, als psychische Erkrankung, Megalomanie. Also dem wurde nicht stattgegeben, sondern ihm wurde ein jetzt passen Sie auf, jetzt wird es literarisch ein Harry Potter Phänomen attestiert, diagnostiziert von einem Psychiater. Und da handelt es sich darum, dass man glaubt, Wünsche, die man sich wünscht, werden erfüllt. Und das wird als Harry Potter Phänomen klassifiziert, was nicht für die Schuldunfähigkeit gereicht hat.
Das ist ja spannend, dass man sich wünscht, das Buch wird voll der Erfolg und man wird super reich, aber dann geht's doch im Bach runter, weil man deppertes Zeug schreibt auf Twitter. Das ist ja eigentlich dieses Phänomen, ja, dann.
Das ist genau der Hochmund.
Das könnte man dann in Elon Musk, sobald man ihn dran kriegt, auch ja, vorschlagen, bestimmt. Aber anscheinend hat es ja nicht funktioniert jetzt mit der Megalomanie. Ja. Aber der hat sicher irgendwelche andere, irgendeine Diagnose kann er sicher vorschieben. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Ah ja, das mit den Finanzsachen, da kennen wir uns in Österreich natürlich auch ganz gut aus, ja. Mit dem Wirecard und mit dem Gagau-Typ, mit dem Benko, nicht? Genau, das wollte ich auch noch kurz einwerfen. Nicht, dass man das vergisst, dass, genau, die Schweine.
Ich werfe nur mal auch dann das Wort Cum-Ex hier in den Raum, um das dann auszugleichen.
Genau.
Jetzt geht's um den Tod in Harald Kappels Gedicht Fährmann, gelesen von Verena Schmidt.
Das Ufer ist in ein fahles, silbriges Mondlicht getaucht. Du bist bereit. Bereit für die letzte Fahrt. Es ist still. So still. So ruhig. So endgültig. Vor dir der Fluss. Wie gemalt. Flüssige Farbe, zäh, tief, unüberwindlich. Aber du hast keine Angst. Als du deinen Fuß hineinsetzen willst, siehst du ihn auf der anderen Flussseite. Er sieht dich an, ohne Augen, ohne Gefühl. Er ist nur ein Umriss. Schwärzer als alle Schatten, alles Licht weicht vor ihm zurück. Er ist groß, größer als alles, was du vor ihm sahst. Er ist klein, kleiner als alles, was Menschen sich vorstellen können. Er lebt und er ist tot. Und er spricht mit gewaltiger Stimme. Ohne Töne, ohne Schall. Er dringt in deine Gedanken. Er sagt, ich komme. Ich bin dein Fährmann. Er stößt sich ab, sich und sein Floß. Es gleitet. Nein, es schwebt über den schwarzen, glitzernden Fluss. Es taucht nicht ein. Aber es fliegt auch nicht. Du solltest Angst bekommen, aber da ist keine Angst, nur Erwartung. Du bist wie gefesselt. Wieder sagt er, ich komme, ich hole dich. Wie wird er sein? Wie wird es sein, wenn er dich packt, mitnimmt? Wie sieht das andere Ufer aus? Es ist so groß und so klein. Du willst dich abwenden. Er sagt, bleib, ich komme. Und du bleibst ohne Angst. Er kommt näher, Und doch kannst du die Entfernung nicht schätzen. Sein Fährmannstab reicht von der Hölle bis ans Licht. Unendlich groß, unendlich klein. Er stößt sich ab, ohne sich zu bewegen. Er kommt unendlich schnell und unendlich langsam. Und als er vor dir steht, ist er so weit weg, so dass du ihn niemals berühren könntest. Er sagt: Ich bin der Fährmann. Ich hole dich. Deine letzte Fähre wartet. Er reicht dir seine Hand. Und alles wird anders. Ganz anders.
Ja, und weil wir es gerade von Amerika und, wie soll ich sagen, dem Wunsch nach Größe und vielleicht auch ein bisschen Megalomanie hatten. Ich habe noch eine kurze Story, die ich hier kurz bringen wollte, die mir bei den Recherchen über den Weg gelaufen ist. Und zwar das Ballonfest von 1986 in Cleveland, Ohio. Also wir sind wieder in Amerika, dem Land der Größe, dem Land der Mega. Und zwar wurde da 1986 ein Weltrekordversuch gestartet in Ohio, bei dem 1,4 Millionen Luftballons in die Luft gestiegen lassen werden sollten und auch gestiegen lassen wurden, um eben in das Guinness-Buch der Weltrekorde megamäßig einzuziehen. Und auch hier, da steckt wahnsinnig viel griechische Tragödie, Hybris drin, denn diese Luftballons sind dann hochgestiegen, aber aufgrund von Wetterbedingungen hat der Wind sie dann wieder in die Stadt zurück hineingedrückt und das hat dann zu katastrophalen Zuständen geführt, nicht wahr, ein Verkehrschaos, nicht wahr, eine Rettungsaktion auf dem Wasser wurde dadurch gestört, wodurch dann zwei Menschen gestorben sind. Und ja, also ein unheimliches, grausames Spektakel, könnte man sagen. Ja, nicht wahr, diese lustigen Luftballons, die eigentlich zur Erheiterung und zum Triumph freigelassen wurden, haben sich dann verkehrt und sind dann zu einer Megakatastrophe geworden. Und das ist ja auch wieder wie Icarus, der zu hoch fliegt und dann tief fällt. Naja, wir haben noch einen Text spät eingesandt bekommen von Ella Gülden, der hier im Podcast jetzt auch noch einen Platz finden soll. Er nennt sich Größer und den fügen wir jetzt hier an dieser Stelle noch ein. Bitte.
Sie haben mir eine kleine, sichere Zone übrig gelassen, in der ich mich frei bewegen kann. Für mich selbst ist es ein recht großes Gelände, doch ich kenne es in- und auswendig. An Grenzen stoße ich dabei nicht, zu groß ist auch meine Angst. Und die eigentliche Welt ist für mich ohnehin nicht mehr bereisbar, in ihrer Gänze unzugänglich. Ihre Größe ist für mich nicht zu bewältigen. Ich lebe im Kleinen. Immer noch und nöcher. Nein, kleiner wird's hier wahrscheinlich nicht mehr. Es gibt ein paar von ihnen, die auf mich achten, auch wenn sie mich kaum mehr sehen können, die mich ein klein wenig teilhaben lassen an dem zu großen, zu weiten Orbit. Denn dort spielt sich ja das hauptsächliche Leben ab, also das aller anderen. Naja, vielleicht nicht gar aller anderen, doch es ist nichts darüber bekannt. Mir jedenfalls nicht in meinem mickrigen Raum hier, der mir gerade groß genug ist. Sie portionieren Neuigkeiten über ihre Erkenntnisse, Errungenschaften und die großen Vorgänge in kleinstmögliche Informationshappen, damit ich sie konsumieren kann.
Grob gesagt nutze ich eine Verkleinerungslupe für die aus ihrer Sicht mikroskopisch minimierten Ausschnitte aus zeitungsähnlichen Schriftstücken. Es ist grundlegend beängstigend, aber manchmal auch unterhaltsam für mich, wie unfassbar gigantesk sich die Welt entwickelt hat, die vor längerer Zeit auch noch ein Stück weit meine, ja unsere war. Warum das so geschah, das weiß noch niemand von ihnen. Es gibt Theorien, die meistens exorbitant sind, sich also auf Prozesse außerhalb dieser Welt im alles umfassenden All beziehen. Es fällt mir schwer, mich auf diese Ansätze einzulassen. Biochemie, Physik und all das war noch nie meine Stärke. Von erhöhten Wachstumshormondosen in neuen Züchtungen von Nutztieren über gentechnisch veränderte Ultranährpflanzen bis hin zur Entdeckung brandneuer, widerstandsfähigerer Baustoffe war vieles wissenschaftlich erklärbar. Doch es gab immer noch verschwörungsideologische Ausreißer, Paarungen von hiesigen Menschen mit Hyperwesen und Schlimmeres. Das postfaktische Zeitalter hatte diese größer gewachsene Weltbevölkerung zwar eigentlich bereits hinter sich gelassen, aber Sensationsgier und übersinnliche Glaubenssätze fanden nach wie vor genug Anhängerinnen. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen.
So. Zeit wächst nicht auf Bäumen, sagt man. Ich wollte noch kurz zum Thema Megacities reden, denn Mega ist ja auch auf Stadt bezogen oft. Also Megastädte sind ja definiert als Agglomerationsräume mit etwa 10 Millionen Einwohnern. Ab da spricht man von einer Megastadt.
Wie viele nochmal? Jetzt habe ich kurz.
10 Millionen Einwohner im Agglomerationsraum.
Okay.
Mhm. Zum Beispiel die Metropolregion Rhein-Ruhr wäre sowas.
Boah.
Oder Städte wie Tokio, Jakarta, Delhi, Seoul, Manila, Mumbai, Karachi, Shanghai, New York, Mexiko-Stadt, Los Angeles, Südamerika, Sao Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Lima, Lagos, Kairo, Kinshasa, Moskau, Istanbul, Paris, London, Rhein-Ruhr.
Ganz schön viele. Hm? Wenn du das zusammenrechnest, das sind schon mega viele Leute.
Toll, oder?
Österreich geht sich nicht aus, sag ich gleich. Wir haben zu wenig Leute und zu viel Wald dazwischen.
Nee, Österreich geht sich nicht aus. Ich weiß gar nicht, Österreich hat ja kaum 10 Millionen Einwohner, wenn man es zusammenrechnet.
8, fast 9 aber, glaube ich, oder? Das weiß ich es nicht mal.
Vielleicht sind sie ein Agglomerationsraum. Vielleicht schauen sie mal nach, ob
das wir so nehmen ist. Einfach, sagen wir, München noch dazu, dann geht's vielleicht. Dürfen wir es kurz ausborgen, nur für den Status?
Ja, na klar, ich gebe es ihnen rüber. Das können sie gerne auch behalten, ich brauche es nicht.
Sehr gut.
So, es gibt noch Metastadt, wird auch als Hypercity bezeichnet. Da sehen Sie, da schwingt Herr Knieps wieder mit, der aus dem Meta heraus das Hyper als nächstes ausruft, als größere Stufe.
Metacities
bezeichnen sich also Agglomerationsräume, da sind wir jetzt wieder, mit mehr als 20 Millionen Einwohnern.
Ah, das drüber praktisch.
Ja.
Macht ja Sinn, Mega quasi und dann Meta, das drüber, also ja. Ja.
Genau. Okay. Und das wäre New York City, Seoul und Mexiko-Stadt.
Und die sind aber bei den Megacities auch schon dabei gewesen.
Ja, aber sie haben ja auch über 10 Millionen Einwohner. Demnach sind sie laut Definition auch Megacities.
Ah, ist das so? Okay. So Sammel...
Ganz wenig Zeit.
Da kann
Zeit,
man die Titel so sammeln quasi. Die kann man so übereinander stöpseln.
Genau, das sind so Badges, die kriegt man dann ab.
So wie eben, wenn man einen Bachelor hat, also wenn man einen Master hat, hat man einen Bachelor vorher auch schon. Das heißt, man ist beides.
Ja, richtig. Mhm. Und jetzt hören wir den Titel Megacities von David Telgin, gelesen von Katrin ohne Haar Rauch. Ja, das nun wieder, naja.
Guter Name.
Megacities.
Megacities.
Und Megasmog.
Und Megasmog.
Megacities.
Megacities.
Und Megalärm. Megacities.
Megacities.
Und Megaprobleme.
Und Megaprobleme.
Zu groß.
Zu groß.
Zu laut.
Zu laut.
Zu stickig.
So stickig.
Und viel zu nervend.
Ja, ich Entschuldigung, ich habe jetzt gedacht, ich mache mal eine Rubrik für Frau Meisendraht. Und zwar habe ich jetzt ein Wort mit Mega gefunden, das ihr bestimmt gut gefällt. Und sie wird mir bestimmt das nächste Mal dafür auf die Finger hauen, dass ich sie nicht gefragt habe, ob sie die Rubrik nicht machen will. Und zwar kommt jetzt... Ein Moment. genau. Also, und zwar Megadeth. Megadeth. Megadeth heißt die Kapelle von Dave Mustaine. Ist eine Thrash-Metal-Kapelle und kommt aus Amerika. Entschuldigung. Mustaine war vorher bei Metallica gewesen, zu Besuch, und hat dann, als er da raus ist, hat er gesagt, na, was die können, das kann ich doch schon lange, da muss ich mich doch nicht. Und 1983 hat er dann die Band gegründet, gab ganz schön viele Umbesetzungen, kann man sagen. Es war mal Kerry King dabei, zum Beispiel. Kerry King von Slayer, zum Beispiel. Und ein paar Schlagzeuger hatten sie schon, ungefähr 8, von denen 6 oder 7 schon gestorben sind. Die haben schon ganz schön viele Alben herausgebracht. Ungefähr 5 vielleicht. Und ja, was kann man dazu noch sagen? Megadeth. Death. Ich sag mal, es ist nicht meine Musik. Also das ist mir zu hart. Aber für wen's gefällt, der kann auch manchmal sagen, das ist, sagen wir mal, das ist eine der großen 4, 5 der großen 3 Thrash-Metal-Bands, zusammen mit Metallica, zusammen mit zum Beispiel Gunther Gabriel, Anthrax und Slayer. Also, ich würde mal sagen, Respekt. Da ist einiges, also die haben sich, ist nicht so, dass die nichts gemacht hätten. Da ist bestimmt 18 oder 100 Alben haben die schon gemacht. Und ich wünsche ihnen alles Gute. Vielleicht schauen die auch mal vorbei. Vielleicht können die auch mal einen Text schicken für die Sendung. Megadeth.
Das haben wir. Das haben wir. Fehlen nur noch zwei Texte. Wir haben noch zwei Texte, Frau Fanny.
Das ist ja mega wenig.
Das ist mega wenig. Mehr.
Wir sind schon urweit jetzt.
Ja, ich wollte...
Es ist urwenig. Urmega eigentlich auch im Sprachgebrauch total gleich verwendet. Ich zumindest verwende urgleich.
Ure wenig. Ure, sagen Sie Ure?
Ja, Ure ist vielleicht, sag ich jetzt aber eher weniger. Ure. Eher Ur. Ur und vor allem das Präfix. Ist so eine kleine Einführung in so Millennial-Wienerisch.
Ja, schön Österreich, schön, ich mag Österreich. Wir hatten gerade das Thema Megastadt, nicht wahr? Wir hatten Megacities, Megastadt. Herr Telgin hat uns ein bisschen einen Einblick oder einen, sagen wir mal, einen assoziativen Einblick. Ich wollte kurz noch, weil es auch mit Literatur zu tun hat, ich wollte ganz kurz über Metropolis noch reden mit Ihnen, diesen Film. Haben Sie den schon mal gesehen?
Oh je, ich glaube nicht.
Nee.
Das muss ich wirklich leider zugeben.
Es geht um eine Megastadt, da auch als dezidiert als Moloch bezeichnet. Der Film bedient zahlreiche religiöse aus dem jüdischen und aus dem christlichen Motive. War auch ein megalomanischer Film in der Art. Also ich glaube, er hat Summen verschlungen. Das war damals undenkbar, wie viel Geld in diesen Film reingeflossen ist. Ein Monumentalfilm, könnte man sagen. Also dieser Film war ein unheimlicher Flop, hat unheimlich viel Geld gekostet und kam unheimlich schlecht an beim Publikum, ist heute aber, könnte man sagen, eine Mega-Ikone des Films. Also ständig wird Rückbezug auf Metropolis genommen. Damals in den 20er Jahren, also der Film erschien 1927, war ja sozusagen die Hochzeit des deutschen Kinos. Also damals war auch der deutsche Film, Sie müssen sich vorstellen, Berlin der 20er Jahre, alles blüht und gedeiht in Berlin.
War das das, wo noch der Papst mitgemacht hat beim Filmen?
Der Papst?
Ja. Egal, ich schaue das später nach.
Jetzt haben sie mich komplett, also...
Entschuldigens, das wollte...
Also das deutsche Kino allgemein, damals hat ja oft Bezug aufs 19. Jahrhundert genommen, in der Art Geschichten zu erzählen, also der deutsche Expressionismus, oft so Schauergeschichten, oft so Geschichten, die sehr auf die Literatur Bezug nehmen. Es gibt zum Beispiel eine Faust-Verfilmung aus der Zeit. Metropolis ist auch so ein bisschen gestrickt wie eine romantische Science-Fiction-Geschichte, müssen Sie sich vorstellen, und nimmt Motive auch aus der Philosophie auf. Klassenkampf ist ein großes Thema. Es geht um eine riesige Stadt und eine Zweiklassengesellschaft von Arbeitern unten und oben reiche Leute und um eine Industrialisierung. Auch da haben Sie Themen aus dem 19. Jahrhundert wieder. Da wird dann an Maschinen gearbeitet, wo die Menschen gar nicht mehr wissen, was diese Maschinen überhaupt tun und sind selbst nur noch Maschinen. Also es gibt quasi eine Erlöserfigur, eine Vermittler genannte Erlöserfigur, die zwischen diesen beiden Klassen vermittelt und versucht, eine Aussöhnung herbeizuführen. Dann wird noch ein Mensch aus Metall erschaffen zusätzlich. Und es geht quasi immer wieder um diesen Kampf zwischen Mensch und Maschine. Was ist mechanisch, was ist quasi organisch und wie kann man in einer vermechanisierten Gesellschaft noch Herz haben? Ja, geschrieben hat diesen Film Thea von Habu zusammen mit Fritz Lang. Ich wollte das kurz teilen mit dem werten Publikum, auch wenn es nichts mit Mega zu tun hat. Fritz Lang war ja einer der großen Regisseure dieser Zeit und ist dann nach Amerika gegangen, als die Nazis den Film kaputt getrampelt haben, also den deutschen Film verunmöglicht haben sozusagen. Wobei Goebbels ja, der Propagandaminister, ja großer Fan des expressionistischen Kinos war, aber es war dann doch zu subversiv oder zu problematisch für die damalige Ideologie. Jedenfalls Fritz Lang ist hinüber nach Amerika in das Exil quasi gegangen, hat dort Filme weitergemacht und seine Partnerin, also sie waren eine Zeit lang zusammen, Thea von Habu, eben Autorin, auch Produzentin und so weiter, die das Drehbuch mitgeschrieben hat und auch einen Roman daraus geschrieben hat, die ist in Deutschland geblieben und ja, sie hat sich dieser Ideologie angeschlossen und ist quasi in die NSDAP eingetreten. Das wollte ich nur kurz, ich fand diese Geschichte interessant, dass sich diese beiden Partner da so ideologisch auseinanderentwickelt haben. Und auch interessant, dass dieser Film Metropolis Themen hat, die man sowohl aus nationalsozialistischer Ideologie heraus gut finden kann, als auch aus, ja, sag ich mal, ja, kommunistischer zum Beispiel. Also es hat ja kommunistische Themen mit diesem Arbeiteraufstand und dem und der Idee, dass die Arbeiterklasse aufbegehren kann und quasi die Produktion wieder selbst in die Hand nehmen muss. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass diese Entgrenzung von Arbeiter zu Elite und dann eine Mittlerrolle, da hören Sie schon ein bisschen so nationalsozialistische Gedanken mitschwingen. Also dass da dieser Vermittler, dieser starke Vermittlerfigur muss quasi diese Pole der Gesellschaft richten. So kann man das auch lesen. Ist interessant, dass dieser Film diese Themen schon hat und gleichzeitig aber auch natürlich steht für etwas, was kaputt gegangen ist im Nationalsozialismus. Wussten Sie das?
Wusste ich nicht, aber danke. Es klingt total wie so ein Hufeisenfilm praktisch, der so die Hufeisentheorie untermauern würde, dass sich die gar nicht so unähnlich sind, da so Extreme.
Ja, vielleicht.
Das turnt mir jetzt ein bisschen ab, eigentlich.
Vielleicht kann man das so sagen, aber vielleicht würde man auch geköpft werden von FilmtheoretikerInnen.
Würde ich hoffen, dass das nicht...
Naja, Sie können sich ja selber anschauen, den Film, liebe ZuhörerInnen. So viel zum Thema Megacities und Literatur und so weiter. Wir hören noch den vorletzten Text, wieder von Harald Kappel, mit dem Titel Murmeln von Katrin Rauch gelesen.
Die schon wieder.
Schon wieder. Guter Name.
Beim Betreten des Saales trinken wir Sand aus riesigen Urnen, bis sich die Zeit bewegt. Schreitend ziehen schwindelnde Gemälde vorbei, wir überqueren eine dunkle Schwelle, auf der anderen Seite Fische und Schalentiere, schwarz wie Blei. Im öden Raum auf dem Plakat hinter dem Vorhang suchen sie verlassene Muscheln, die anderen nicken fremd. Ich weiß nichts davon, atme graue Luft, kein Erklären, bin allein. In dieser taubstummen Welt regiert das Schweigen. Rauschen Muscheln vorbei, klickern die Leere ein, mit Augenschuss am Wetzelloch sammeln sich die stillen Stimmen der einsamen Nacht und machen mir Angst. Auf dem Plakat im öden Raum suchen sie mich.
Ja, nach Megadeth, also der große Tod, würde ich jetzt mein letztes Beispiel bringen von Wörtern mit Mega am Anfang und was mir dazu einfällt, was ich alles glaube zu wissen davon. Ich hätte natürlich auch Mega Man nehmen können, das schöne Videospiel, aber ich habe mir gedacht, ich nehme noch was für uns ein großes Rätsel ist, nach wie vor, und zwar der Megalith von Mega, groß, und Lithos, was so viel heißt wie Stein, große Stein, Megalith. Das ist nämlich, also wer das schon mal gesehen hat, der wird sich umgucken. Auch bekannt als Menhir oder Dolmen oder Steinkreis zum Beispiel, Stonehenge, berühmte Megalith. Gibt aber auch so Stelen, sind auch manchmal Megalith. Also so große, eigentlich unbearbeitete, große Steine, die irgendwo stehen. So Felsgebilde oder große Steine sozusagen, Hinkelsteine, so Megalithen zum Beispiel. Und das ist schon ganz schön interessant, was es da alles gibt und woher das überhaupt kommt. Man kann nämlich nicht genau immer sagen, woher das kommt. Also möglicherweise handelt es sich da um heidnisches Machwerk, dass man gesagt hat, naja, hier in dem Kreis, wir bauen jetzt mal hier diese Steine hin, holen wir mal den Bagger eben nicht, denn den gab es damals noch nicht. Wir stellen jetzt diese Steine hin und da gucken wir dann halt mal. Zum Beispiel in der Bretagne gibt es einen berühmt bei Karnak. Da gibt's Megalithen. Oder wo gibt's noch? In Schweden zum Beispiel. In Spanien, Portugal gibt's ganz viele. Gibt aber auch in Afrika ganz viele Megalithen. Also eigentlich ja, dann zum Beispiel die Moai-Statuen der Osterinsel, die sind natürlich dann schon bearbeitet, aber das, im Grund gibt es fast überall auf der Welt gibt es eben Megalithen. Ja, und man kann sagen, es sind religiöse oder eben heidnische Zwecke. Hühnerstein sagt man auch manchmal, Hühnenstein, Hühnerstein, Hinkelstein sagt man eigentlich meistens. Und dann, als das Christentum gekommen ist, da hieß es dann, dass das eben das heidnische Machwerk da nichts zu suchen hat in Europa. Und da hat man zum Teil die auch zerstört. Also muss man auch sagen, so Ikonoklasten, die gibt's schon überall, die Schweine. Gibt's nicht nur in, ich sag mal, extremistischen Kulturen, sondern manchmal auch in der Nachbarschaft. Naja, wenn sie auf jeden Fall, sollten sie heute Nacht an so einem Megalith vorbeikommen, dann den nicht umschmeißen oder an dem zum Beispiel hinpinkeln oder so, sondern da können sie dann Grüße machen an ihre Vorfahren sozusagen, an die Menschen, die vor ihnen gelebt haben. Denn das ist wirklich, also muss man sagen, auf der ganzen Welt so gewesen. Also es war ziemlich hip, sagen wir mal, als sie noch nicht geboren waren. Und da kann man ruhig mal ein bisschen auch Respekt walten lassen. Wenn so alte, ich sag mal, alte Traditionen, wenn die da sind, dann können sie also mal ein bisschen Respekt walten lassen vor der älteren Generation. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Nasenlaufen. Ich hoffe, es war nicht arg störend. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Sendung und ich gehe zurück ins Studio von der Rubrik, die wo ich gemacht habe. Tschüss.
So, Frau Fanny, hat es Ihnen gefallen? Hat es Ihnen Spaß gemacht?
Ja, doch, ich habe viel Wissenswertes gelernt, guten Tee getrunken. Ich hoffe, ich habe auch ein bisschen was beitragen können, was die Zuhörenden auch interessiert hat.
Ja.
Vielleicht?
Vielleicht. Wir,
oh je.
Nein, ach, keine Sorge, wir sind ja im Radio.
Wenn's wer wissen will, meine Oma ist schuld, die hat mich eingeladen. Oder vorgeschlagen eigentlich.
Mhm. Ich habe noch ein paar Hausmeistereien, also Hausdienstmitteilungen an das Publikum. Die nächste Sendung, die wir haben, das wird sein die Ausgabe Nummer 77 im nächsten Monat mit dem Thema Kritik. Also wenn Sie kritische Kritiktexte haben, dann husch husch heran ans Schreibgerät und bis zum 10. Mai einreichen Ihren Text zum Thema Kritik an eisenbartmeisendraht@gmx.de. Oder wenn Sie selber einlesen und vielleicht mit einem Handy oder einem Gerät selber einsprechen, dann haben Sie Zeit bis zum 20. Also können Sie selbst entscheiden. Wir brauchen aber bitteschön auch Zeit, um diese Sachen einzulesen. So. Gut, das wären meine Hausmeistereien gewesen. Abonnieren Sie den Podcast, wenn Sie das im Radio hören. Hören Sie Radio, wenn Sie das im Podcast hören. Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für Eigenart. Unsere Homepage ist abzurufen auf eisenbartmeisendraht.de. Dort können Sie auch die Texte nochmal nachhören oder auch die Sendungen nachhören.
Haben Sie auch, hört man ja auch meistens noch, haben Sie auch Infos in den Shownotes oder so?
Nein.
Okay.
Ja, danke Frau Fanny für die Expertise aus dem Hause Falco. und überhaupt fürs Fragen stellen, das ist ja auch was.
Ja, ja, sehr gerne, danke schön.
Ja, bitteschön. Jetzt haben wir noch gar nicht über die Kaffeehausliteratur gesprochen, das müssen wir an einer anderen Stelle vertagen, denn es gibt 4 Kaffeehäuser auf der Welt, in Berlin und in Wien, die alle Kaffeegrößenwahn heißen. Da können Sie mal drüber nachdenken.
Ich werde Grüße senden, ich werde eine Postkarte schicken aus dem Kaffeegrößenwahn.
Ja, gibt es das noch? Haben Sie, kennen Sie das? Waren Sie da mal?
Ja, dann bin ich oft.
Ja, schön.
So Sonntag um 4 zum Beispiel.
Und ist gut, einen gestreckten Sachertorte.
Ja, wichtig, nicht die Originale. Das ist auch so ein Fall von Megalomanie. Diese originale Sachertorte, ich kann es Ihnen gar nicht sagen, wie schlecht die ist.
Schön.
Ja. Essen Sie sie nicht. Und wenn, dann mit sehr viel Schlagobers.
Wunderbar, Frau Fanny. Es hat mir wirklich viel Freude zubereitet und ja, vielleicht hören wir uns mal wieder. Vielleicht senden wir irgendwann mal aus Österreich. Könnte ja passieren, theoretisch.
Ja, würde mich freuen. Ich würde auf jeden Fall vorbeikommen zur Aufzeichnung. Ja,
sehr gut, sehr gut. Jo, dann viel Freude. Und wir hören zum Schluss noch als Rausschmeißerchen, als kleines Amuse-Gueule. Ist es richtig?
Aber Amuse-Gueule ist das nicht am Anfang? Außer die Leute essen jetzt. Jetzt ist es doch eh dann 6 Uhr, glaube ich, und Zeit zum Essen.
Dessert klingt scheiße, Frau Fanny.
Okay, ja, dann ist es einfach die Vorspeise zum Abendessen jetzt, Sonntag.
Genau, das Amuse-Gueule zum Schluss von Matt S. Bakowski, gelesen von Juli Kling mit dem Titel Megastar. Und damit gehen noch Grüße raus an die gesamte Großfamilie Falco, die sich da versteckt hält.
Danke, ich werde es ausrichten.
Wunderbar. Tschüss.
Wiederschauen.
Jeder kennt mich. Ich kenne niemanden. Man nennt mich den nächsten Michael Jackson. Ich bin ein Megastar. Überall, wo ich hinkomme, schreien die Frauen und fallen in Ohnmacht. Aber ich bin sehr schüchtern und bin am Boden geblieben. Manchmal habe ich sogar das Hochstapler-Syndrom. Dann glaube ich für 4 bis 5 Stunden, dass ich ein Niemand bin und nichts zu bieten habe. Ich fühle mich auch oft sehr einsam, gerade unter Menschen. Dann ziehe ich mich zurück für ein paar Wochen nach Altenried. In Altenried kennt mich niemand als Megastar und ich kenne jeden. Es ist meine Familie, mein Dorf, meine Heimat. Die kennen mich noch von früher. Die kennen mich noch als kleiner Hosenscheißer, der für 5 Pfennig Süßigkeiten bei Bäcker Rudi kauft. Da kann ich sein, muss nicht Autogramme schreiben oder Selfies schießen. Alles ist gut. Vor kurzem habe ich mit dem Rauchen aufgehört. Seitdem muss ich öfters husten, als würde sich etwas in mir lösen und ich bin sehr sensibel geworden, als hätte ich eine dünne Haut. Die Gefühle der unerwiderten Liebe und Einsamkeit sind seitdem präsent. Nie hat mich eine Frau wirklich geliebt. Sie lieben nur die Idee, mit Big Bakowski zusammen zu sein. Sie genießen die Aufmerksamkeit, die das an meiner Seite stehen ihnen gibt. Aber Intimität existiert nicht. Rein Rausspiel, klar, doch da ist keine Liebe. Das macht mich zutiefst traurig und dann kehre ich zurück mit einem alten VW Käfer nach Altenried. Dort begrüßen mich die Menschen als Matze. Matze ist immer noch der kleine Junge von vor 30 Jahren. Matze kann geliebt werden für sich. Wenn ich eines Tages heiraten werde, dann ein Mädchen aus Altenried. Im Haus meiner Eltern mit Garten werde ich die Kinder großziehen, fernab von der falschen großen Jetsetter-Welt, abgeschirmt von den Fanscharen. Aber jetzt sitze ich erstmal in der Bäckerei von Rudi und trinke einen einfachen Kaffee, mit viel Liebe zubereitet von Rudis Tochter Anneliese. Sie kennt mich schon, seit ich mit 5 in den Kindergarten kam. Ich liebe sie, bin jedoch zu schüchtern, sie auf eine Verabredung einzuladen. Habe Angst, sie zu verlieren, die Idylle zu zerstören. Da, wo mich jeder als Matze kennt, da habe ich eine mega nice Zeit. Und da will ich für immer sein.